Have you got any plans, Jim? Do you want us to find a cure and save the world, or just fall in love and fuck? Plans are pointless. Staying alive is as good as it gets. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Filmjoker. Ich bin die Sabi und mir gegenüber sitzt heute der wundervolle Dennis.
Hi, ich überlege gerade, woher das Zitat ist. War das aus 28 Days Later?
Ja.
Boah, ich bin so gut. Ich habe, glaube ich, irgendwas bei mit Infected oder so drin. Es hätte irgendwas anderes Sinn ergeben, aber irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass der Dialog, konnte ich mir fast nicht vorstellen, dass der da drin stattfindet, aber
ja.
Ja, sehr schön. Sehr
ich finde den irgendwie fun und ich finde, das Fuck passt sehr gut zum heutigen, zur Folgenanzahl mit 169 für alle,
sehr
die feiern.
Ja, wir können auch die Folge einfach so nennen. Einfach nur so.
Ja.
Bisschen so wie, ich weiß nicht mehr, wo das her war, aber irgendwo, ich glaube, es war bei American Fiction oder so, geht es darum, dass er ein Buch schreibt und das irgendwann einfach ganz provokativ einfach auch nur Fuck nennt oder so. Ja, genau, heute Folge 169. Alex Garland haben wir uns rausgepickt. Da ist ja gerade ein neuer Film gestartet, Civil War, über den wir dann reden wollen. Natürlich wollen wir dann noch über die restliche Filmografie von ihm reden.
Also nur für Kontext, Alex Garland hat nichts damit zu tun, dass es Folge 169 ist, aber wir wollten es nur noch extra erwähnen.
Hat er nicht? Ist das vielleicht hat er es ja doch? Ich meine, geht es in all seinen Filmen nicht irgendwie darum? Es geht um Roboter, mit denen Figuren Sex haben wollen. Es geht um
die Zukunft.
Es geht um Amerika, was von einem Bürgerkrieg im wahrsten Sinne des Wortes zerfickt wird. Wenn man das so.
Es geht um die Menschheit, die von einem Virus zerfickt wird.
Ja, es ist, vielleicht ist es einfach.
Oder von Aliens zerfickt wird.
Ja, es ist einfach Garland, der sich fragt, was ist, wenn uns alle ficken wollen und wir uns dagegen wehren müssen. Das ist, ich glaube, das ist das, was ihn antreibt.
Ja, oder wir die Roboter ficken wollen.
Das ist die Alternative, genau. Entweder die Erde oder die Erde macht es halt mit den Robotern.
Ja, das ist ein wunderschöner Folgeneinstieg, ich lieb's. Wie geht's dir so?
Ich hoffe, Tobi hört bis hierhin, das wäre toll. mir geht's tatsächlich gut. Also, viel zu tun, die Woche geht gut vorbei, aber irgendwie auch viele Sachen, die einfach so, ich weiß nicht, manchmal ist das ja irgendwie voll was Positives, wenn man jetzt ohne, dass es so viel mit Stress verbunden ist, aber wenn man trotzdem irgendwie so das Gefühl hat, dass so große Themen irgendwie gerade ganz gut auflösen oder man irgendwie einfach sich darum kümmert und dann das Gefühl hat von, ah, okay, das wirkt alles irgendwie überschaubar und das klappt schon irgendwie. Und deswegen geht es mir gerade tatsächlich eigentlich ziemlich gut so.
Ja.
Wie geht es dir denn? Du bist ja letzte Woche oder immer noch leicht angeschlagen.
Ja,
aber
also
ich hoffe,
entschuldige mich für meine Stimme oder für, wenn ich mal husten muss oder so, aber ich war jetzt letzte Woche krank. Also ich glaube, so krank war ich noch nie, war wirklich mehrere Tage lang ins Bett gefesselt und ich hasse das und das war sonst eigentlich nie der Fall. Also ich bin erst sehr, sehr blessed, was das angeht, meine Gesundheit und so. Aber ich finde es immer sehr lustig, wenn ich da sitze und drüber quatschen, wie es uns geht, weil wir sind auch, man möchte es glauben oder nicht, außerhalb von Filmjoker befreundet. Das heißt, jedes Mal vor der Aufnahme quatschen wir schon genau über diese Dinge ausführlicher, wie es uns geht und was uns so beschäftigt. Und dann das Gleiche nochmal in Kurzversionen und runtergebrochen, professioneller im Podcast zu machen, ist dann immer ganz witzig.
Ja, aber es geht ja auch darum, so ein bisschen, ich weiß nicht, einfach nochmal so einen Einstieg zu haben und natürlich auch die Leute abzuholen, ne? Weil
ja,
ich weiß ja, dass alle ganz, ganz stark daran interessiert sind, wie es uns geht.
Ich stelle vor, wir werden, was nicht, nicht befreundet oder so, und dann würden wir einfach nur über so unseren Austausch haben und dann.
Ja, dann wär's, glaube ich, wirklich so, dass man so gar nicht weiß, was mit, also was.
Aber stell dir vor, wir würden uns vor der Aufnahme streiten und dann würden wir sagen, und, wie geht's dir?
Ach, mir geht's
Arschloch.
geht's richtig gut. Ja.
Ja.
Ja, das ist tatsächlich so ein Ding, das ist irgendwie immer so die Angst, dass man ja bloß nicht mit irgendwie negativen Gefühlen in einen Podcast reingeht, also. Aber naja, jetzt sitzen wir hier.
Ja, jetzt sitzen wir da, jetzt müssen wir uns da Stunde durchquälen.
Ach,
und dann kann ich endlich gehen.
Endlich. Du kannst gehen, denkst du bist rausgeschmissen.
Wow.
Ich mache die Abmoderation alleine, währenddessen bist du schon halb zum Fenster raus.
Ich muss am Fenster raus.
Du darfst.
Ich darf. Okay.
Ist ja nicht so hoch.
Okay. Ja, okay. Wieder zurück zum Thema. Es geht halt um Alex Garland, um den britischen Filmemacher. Wir werden uns da durch die Filme durchschwingen, durch sein Leben ein bisschen, was man so online finden kann. Und ja, größtenteils eigentlich nur unseren Senf zu den Filmen abgeben. Hast du noch irgendwas vor dem Einstieg?
Ich habe tatsächlich noch was vor dem Einstieg. Unterm anderen ganz kurz eine Info. Und zwar, ich habe heute auch irgendwie einen wilden Tag hinter mir. Das habe ich auch vorhin noch gar nicht erzählt. Aber ich habe einfach heute schon eine 4-Stunden-Doku geguckt.
Oh, wow.
Woodstock für die Filmjoker-Challenge.
Krass.
Und das hat irgendwie meinen ganzen Tag eingenommen. Also ich bin heute basically aufgestanden und ich habe auch währenddessen immer wieder mal so Stopp gemacht, mir was zu essen gemacht, irgendwie ein paar Mails beantwortet und sowas, aber das war einfach mein ganzer Tag. Also ich glaube, bis zu einer Dreiviertelstunde, bevor du jetzt hier vorbeigekommen bist für die Aufnahme, habe ich eigentlich nur diese Doku irgendwie den ganzen Tag über geguckt. War sehr cool, aber ich wollte eigentlich über was anderes reden, und zwar über Next Goal Wins. Den neuen Film von Taika Waititi aus dem letzten Jahr, der ist jetzt auf Disney Plus. Und das war so ein Film, der wurde immer wieder ein bisschen verschoben, der sollte schon viel eher rauskommen. Und ist auch, glaube ich, nie ins Kino gekommen. Und es geht um die wahre Geschichte von Thomas Rongen, einem britischen oder, nee, ich weiß nicht, ob er Brite oder, also aus Brit oder Amerika herkommt. Zumindest ein Fußballcoach, der nirgendwo mehr genommen wird, weil er überall immer Ausraster bekommt und kein Team ihn mehr haben will. Und seine, Agenten oder Managerin sorgen dann dafür, dass seine letzte Chance ist, dass er nach American Samoa geht. Auf eine kleine Insel und dort das schlechteste Nationalteam der Welt übernimmt als Fußballtrainer und dort irgendwie dafür sorgen soll, dass die besser werden. Und die sollen nicht gewinnen. Das einzige Ziel ist, die sollen es endlich schaffen, einmal ein offizielles Tor überhaupt zu schießen, weil das wurde noch nie gelungen. Die haben auch, glaube ich, irgendwo bei der WM mal 31-0 verloren und galten halt wirklich als schlechtestes Team der Welt. Und er hat da als Coach übernommen und ist dann so die Geschichte, wie er als Fußballcoach irgendwie versucht, aus einem Team, was nicht so richtig mit Fußball eigentlich zu tun hat, irgendwie ein Team macht. Der ist ganz cute so. Ich meine, der hat so den typischen Taika Waititi-Humor, den man irgendwie auch kennt. Ich finde, er hat den ein bisschen zu sehr, also er hat sich doch selber in so eine ganz weirde Rolle reingeschrieben von so einem Priester irgendwie, die überhaupt nicht in den Film passt. Das ist so cringe einfach.
Für alle, denen Taika Waititi auf Anhieb gerade nichts sagt, der
Jojo Rabbit.
Jojo Rabbit oder What We Do in the Shadows auch sehr empfehlenswert.
Ja, und der hat auch zwei der Thor-Filme gemacht für alle Marvel-Fans.
Der hat Thor-Filme gemacht?
Ja, Thor 3 und Thor 4, die einzigen guten Thor-Filme.
Wow.
Die sind tatsächlich gar nicht so schlecht.
Witzig.
Weil so seine Art so ein bisschen auch durchkommt, finde ich. Genau, und der hat jetzt, wie gesagt, diesen neuen Film gemacht. Der ist okay. Der hat so ein bisschen Vibes von so frühen 2000er-Filmen. Ich musste auch die ganze Zeit an sowas wie hier Cool Runnings denken, wo es um dieses jamaikanische Winterbob-Fahrteam geht. Ja, der macht sich so ein bisschen, der macht sich nicht direkt über diese über diese Eigenarten der Nation lustig, aber er stellt das schon so als, Kulturkonflikt oder bizarres Kulturverständnis immer wieder raus. Ich finde, der macht damit halt nicht so richtig viel. Der hat teilweise einen weird platzierten Humor. Der ist trotzdem irgendwie ganz süß und den kann man ganz gut wegschauen. Das ist so ein, so ein guter Film für einen Sonntag, wo man irgendwie auch nur so mit so einem halb geöffneten Auge irgendwie zugucken will. Aber gar kein Vergleich zu einer Qualität, wie es zum Beispiel davor einen Jojo Rabbit hatte.
Ja, okay.
Leider. Ja, das war's. Meinerseits, sehr ich weiß cool. nicht, ob du noch irgendwas hättest.
Ich hätte nur Civil War, aber der wird noch aufkommen in dieser Folge.
Das wird der sein, auf den wir die ganze Folge hinarbeiten.
Ja, und auf was ich mich freue jetzt im Kino, Challengers ist die Woche in Kinos gestartet.
Der kriegt so gute Kritiken.
Der kriegt sehr gute Kritiken von Luca Guadagnino, also der Regisseur von Call Me By Your Name und Bones and All, was das letzte. Den schauen wir diese Woche am Sonntag an.
Ich mache da sehr wahrscheinlich, es sei denn, der Film bricht mich in irgendeiner Form, dass ich denke, ich kann das nicht, werde ich dazu auch noch eine Videokritik machen.
Das freut uns natürlich sehr. Also ihr werdet über den Film auf jeden Fall noch was sehen bei uns.
Ja, ich glaube auch nächste Woche im Podcast wird Lukas dann mit, ich weiß ehrlicherweise noch gar nicht, mit wem er die Folge macht, aber da soll auf jeden Fall auch über diesen Film geredet werden. Von daher freut euch darauf, geht ins Kino, geht euch den anschauen, weil der soll wirklich großartig sein. Auch für alle Leute, die vielleicht nicht die größten Tennisfans sind. Luca Guadagnino ist auch kein Tennisfan, der hat gesagt, es war eine Qual, sich mit Tennis zu beschäftigen. Aber der Film soll super sein, also von daher, schaut euch den unbedingt an.
Sehr cool.
Ja, wollen wir reinstarten?
Sehr gerne.
Du hattest schon gesagt, Alex Garland aus ein britischer Filmemacher. 1970 in London geboren. Das heißt, auch der, ich finde, der sieht immer auf seinen Fotos so jung aus, aber der hat einfach auch schon fast 55 Jahre.
Ja, also irgendwie. Wenn du auf IMDb schaust, das erste Foto ist ein sehr junges Foto von ihm. Das schaut aus, wäre 30, aber wenn du jetzt so aktuelle Fotos durchschaust, da mit den grauen Haaren, das sieht man, also da kommt jetzt auch schon so in seine.
Aber ich finde, selbst mit grauen Haaren sieht er aus wie jemand,
ja, das stimmt,
der früh graue Haare bekommt.
Ja, aber es ist auch, man muss auch sagen, er schaut nicht alt aus, vielleicht hat er sich einfach gut gehalten, gute Gene, so.
Ja, wo jetzt, wo ich
es
mir so
und
angucke.
Und es sind ja auch alles immer so schöne gestellte Fotos.
Ja, das stimmt schon. Da ist sehr, ganz viel Filter drauf.
Ja.
Ist alles nicht echt.
Ja.
ich begann, ja, nee. Anyways, zumindest der gute Mit-50er Alex Garland.
Anfang 50, sagen wir jetzt nicht so.
Ja, der ist 54.
Anfang 50.
Geht auf die 60 zu. der hat einen ziemlich witzige Eltern in dem Sinne, was ich irgendwie total interessant fand, dass seine Mutter Psychologin ist und sein Vater politischer Cartoonist.
Ja.
Also das, ich weiß nicht, das finde ich eine ganz crazy Kombi.
Ja, das sind halt diese ganzen Karikaturen, die man halt in die Zeitungen immer sieht.
Ja, voll. So, ja. Also und irgendwie muss ich aber sagen, ergibt es irgendwie Sinn. Also ich finde so diese Spuren der Psychologin, glaube ich, merkt man am stärksten so.
Ja.
Aber auch so dieses Cartoonist, ich meine so mit Filmen wie Dread hat er sich auch einen Comic angenommen, dann hat er so was mit Zombies gemacht, das war ja sogar seine erste Filmarbeit irgendwie, die ja irgendwie auch so, ich meine, kommt ja auch stark aus Comic-Cartoon-Bereichen, das ist ja auch alles irgendwie ein bisschen verwandt. Und auch so dieser politische Fokus, der dann jetzt ja in Civil War und auch in dem Folgefilm, der jetzt dann irgendwann demnächst mal kommen soll, an dem er mitarbeitet, zu dem kommen wir auch später noch, merkt man ja auch irgendwie dann schon auch irgendwie so diese politische Ader. Aber so Cartoonist greifen ja solche Sachen auch nicht immer politisch genau auf, sondern auch auf überspitzt und provokativ ein bisschen.
Ja.
Und ich finde auch das merkt man, weil ich finde den teilweise in seinen politischen Botschaften ist nicht gerade die Stärke von Garland. Also fand ich auf jeden Fall irgendwie sehr interessant, dass der, was der da aus, also wie man seinen Elternhaushalt so in ihm merkt.
Ja, voll.
Um das irgendwie mal so zu sagen. Hat in Manchester seinen Studienabschluss gemacht in Art History, also Kunstgeschichte. Jo. Und bevor er sich dem Film gewidmet hat, war der auch schon literarisch aktiv.
Jo. Also er hat ist eigentlich bekannt geworden als Schriftsteller, der dann nämlich 1996 oder 1996, ja.
Irgendwann Ende der 90er. Ich weiß
Ende
nicht
der genau. 90er den Roman The Beach geschrieben. Ein wirklich sehr, sehr populäres Buch, das ist dann in 25 Sprachen übersetzt worden und hat irgendwie so auf der ganzen Welt bekannt geworden, so, obwohl es sein Debüt war als Schriftsteller. Der Film war so bekannt, dass er dann Anfang der 2000er verfilmt worden ist, mit Leonardo DiCaprio, auch sein Leo. Durchbruch. Also der Beach wird auch was sagen. Und hat dann noch, ich glaube, 98 ein zweites Buch geschrieben, das aber dann nicht so gut angekommen ist. Und ja, also eigentlich durchgestartet als Schriftsteller.
Und dann hat er sich als allererstes gedacht, so, oh, mein zweites Buch ist nicht mehr gut angekommen. Jetzt zecke ich mich als Drehbuchautor bei Danny Boyle ein.
Genau.
Und hat sich dann 2002 hat er dann das Drehbuch geschrieben zu dem ersten Teil des 28-Franchise, sage ich mal, nämlich 28 Days Later, von Danny Boyle eben mit Cillian Murphy in der Hauptrolle und Naomi Harris, Brandon Gleeson, also auch ein tatsächlich ziemlich cooler Cast. Und um was geht es denn in diesem, wie ich finde, sehr uniken, neuartigen Zombie-Film?
Es ist lustig, dass du unique und neuartig sagst, weil er hat viel Einflüsse zum Schreiben eben genommen aus großteils Videospielen. Also Resident Evil, der erste Teil, war zu dem Zeitpunkt draußen. Dann hat er gecredited, dass die eigentlich das Zombie-Genre revolutioniert haben. Gerade was diese Angriness angeht, was Virus angeht. Weil es geht in 28 Days Later darum, dass in der Menschheit ein Virus ausgebrochen ist. Der ist in Affen gestartet worden und ist dann irgendwie auf die Menschheit umgesprungen und hat irgendwie rasend schnell die Bevölkerung in Zombies verwandelt. Das Ganze spielt in London oder um London herum, sagen wir mal so. Und es geht um einen Fahrradkurier, Jim, der ist, bevor das Ganze passiert ist, ins künstliche Koma versetzt worden oder ins Koma gefallen oder was auch immer. Er hat auf jeden Fall lang geschlafen. So lange, dass er diesen Ausbruch von diesem Virus verpennt hat, nämlich um 28 Tage. Und wacht auf und die Stadt ist wie leergefegt. Also London ist leer und es ist irgendwie kein Mensch da. Bis er dann draufkommt, okay, es sind irgendwie Zombies da. Und also es wird nie Zombies genannt im Film, was ich cool finde.
Das ist aber generell, ich weiß nicht, das ist irgendwie auch so eine Eigenart vom Zombie-Genre, dass die sich immer andere Namen ausdenken.
Ja, die Infected was.
Ja, das also ich muss sagen, ich finde das irgendwie auch interessant, aber manchmal denke ich mir auch, es ist ein bisschen dämlich.
Ja, aber Zombie klingt so ausgelutscht.
Ja, aber die spielt ja trotzdem in der echten Welt und die tun dann so, als ob sie den Begriff Zombie, also ob dieser popkulturelle Begriff Zombie, als ob der in dieser Realität, die wir sehen, als ob es diesen Begriff nicht kennt.
Aber ich muss ja daran denken, wenn du es dann halt verwendest, dann wird es halt irgendwie dann lächerlich oder ein bisschen komisch, weil wie in Twilight, da sagt sie ja, say it, what am I? Und dann, I'm a killer, Bella. Und dann muss sie halt sagen, dass er ein Vampir ist und dann ist er halt so cringe.
Ja, aber stell mal vor, er würde sagen, ich bin ein Sauger. Also das ist ja auch nicht besser. Die Begriffe sind jetzt auch nicht so toll. Also wenn man die im Deutschen irgendwie sagt, ich meine, du hast hier bei Walking Dead hast du irgendwie Beißer. So, also ich
ja,
weiß
Beißer
nicht.
Ist komisch. Aber The Infected ist es bei 28 Days Later und dieser Jim schlagt sich dann irgendwie durch, bis er Menschen findet und es geht halt irgendwie so typische Roadtrip-eske Zombie-Filme, die halt so ganz kleine Comic-Relief-Momente haben, aber dann doch wieder spannend sind und halt dieses Abgemetzel von infektiösen Menschen und Personen hat und dieses Hin und Her und dann geht natürlich wieder irgendwer lebende Menschen gegenseitig auf sich los und so, also typisch.
Wie das halt
so passiert. Was ich aber ganz cool gefunden habe, ist, dass die, dass es halt so der Start war von so einer neuen Art Zombie-Filme, wo halt dann auch unzählige gefolgt sind. Und da hat Alex Garland eben gesagt, Resident Evil, wie gesagt, war halt so ein Einfluss davon. Und eben so zeitpolitische Sachen, die halt passiert sind, also Ebola ist da aufgekommen oder die Schweine und die Vogelgrippe und so. Und das hat halt dazu beigetragen, dass halt so Tiere als Infektionsherd irgendwie da sind und dass es auch so ein Angry Virus ist, also wo Leute so diese Zombie-Rage bekommen, wo die Zombies aggressiv sind.
Das hat ja auch so ein bisschen was von so Tollwut oder sowas.
Vorher, weil zuvor waren es halt eher so untote Zombies und so war es halt dann mehr in die Richtung so Rage-Zombies. Und das ist irgendwie ein ganz cooler Shift, der da das erste Mal so filmisch umgesetzt worden ist. Und Cillian Murphy, der eigentlich die erste Stunde von einem Film einfach nur komplett abgefuckt ausschaut, ist so witzig, wenn du jetzt das in einem aktuellen Zeitkontext siehst, so als Cillian Murphy als Sexsymbol nach Oppenheimer, wo gefühlt jeder den cool und hot findet und so. Und da ist er halt 30 und schaut, er hat auch so einen ganz komischen, kräuslichen Bart, also dass er sich so kräuselt und das passt halt gar nicht zu seinem Gesicht. Und da schaut er so abgefuckt aus, also wirklich so, der schaut auch nicht gut aus. Also später dann ja, aber am Anfang ist er halt nur so, schaut aus wie ein Obdachloser. Geht sehr bei Memes, wo er am Anfang von dem Film halt auf so einer Brücke in London steht und er schaut halt komplett hinig aus und dann ist er halt...
Ja, aber ehrlicherweise muss man ja auch sagen, ergibt ja auch Sinn. Ich meine, der ist ja da nach 28 Tagen aus dem Koma erwacht.
Ja.
Also, dass du da nicht als Sexsymbol aufstehst, ist, glaube ich, klar.
Ja, aber es ist so lustig, wenn du es halt aus heutigen Kontext siehst, wenn du aus Oppenheimer das letzte Mal gesehen hast und da war er top gestylt. Richtig der Science-Daddy und so und alle finden den super scharf und so und auf einmal siehst du da so Anfang 30. Ja. Das ist voll witzig.
Ja, der hat den Glow-Up mit ein paar Jahren später.
Ja, den Glow-Up.
So. Was ich noch ganz witzig finde, also ich finde, was man auch noch sagen muss, dass Garland ja auch selber gesagt hat, dass er immer ein großer Fan des Zombie-Genres war, also gerade auch sowas wie Night on the Living Dead von Romero, einer der Zombie-Klassiker und dass das Genre ja wirklich dann auch so ein bisschen tot war und dass er dann halt unbedingt so wieder mal was in der Richtung machen wollte. Und dass man die Auswirkungen merkt man ja auch heute noch. Also du hast sowohl einen Train to Busan, einen, koreanischen Film, glaube ich, der dann auch wieder die ähnliche Art von Zombies aufgreift, nämlich diese rennenden, schnellen, aggressiven Zombies, was ja dann irgendwie auch aus dem hier oder auch aus Resident Evil auf jeden Fall hervorgegangen ist. Und hast du mal Walking Dead gesehen?
Ah ja, ist erschlagen, ja.
Ich finde es interessant, dass beide mit diesem Koma-Setting beginnen. Also, dass ja Rick Grimes in Walking Dead ja auch angeschossen wird, glaube ich, oder irgendwie, ja doch, ich glaube, er wird angeschossen und dann ja auch aus dem Koma im Krankenhaus erwacht. Also ich meine, das ist natürlich auch irgendwie smart gewählt, weil ich glaube, so diese Vorstellung von, du bist im Koma und erwachst und die Welt ist eine andere und das ist ja einfach auch ein sehr starker Horror.
Ja, ich glaube, es ist
so
viel schwieriger zu, auch wenn man so filmisch denkt, irgendwie umzusetzen, wie machst du das glaubwürdig, dass du als aus der Perspektive von einer Privatperson da jetzt die so eine Infektion startet. Das ist halt leichter, wenn du schon das Setting hast und du wen reinschmeißt und neu introduced zu dem Setting, dass er halt alles gut mitkriegt, als wie, dass du halt eine Infektion hast, die sich entfaltet und du damit dann halt das irgendwie glaubwürdig rüberbringen musst.
Ich glaube, der einzige Film, den ich kenne, der so wirklich, oder aus den letzten Jahren, der mir gerade im Kopf kommt, wo es sich mal wirklich so mit den Anfängen von sowas beschäftigt wird und man so einen Ausbruch sieht, ist das Sadness gewesen.
Ja, vorher habe ich ja gerade nur gedacht.
So, aber ja. Dir hat der Film ganz gut gefallen oder wie fandst du den
insgesamt? Ich habe Ming, er war so fun, es war halt erfrischender Zombie-Film, irgendwie, wenn ich schaue, sonst nicht wirklich Zombie-Filme. Also es war ganz cool. Horror ist sehr gut umgesetzt gewesen, finde ich so. Und die Action war cool. Was ich ein bisschen bekritteln möchte, ist halt, irgendwie schaut der Film so schlechte Qualität mäßig aus.
Er sieht richtig nach B-Trash ein bisschen aus.
Es schaut aus, als hätte es so am Nokia gefilmt. So am Nokia-Club-Handy.
Ja, aber ich finde irgendwie, es hat auch, also ich muss sagen,
es hat einen Vibe, weil es kommt aus 2002, ja. Film ist fast so alt wie ich. Aber Ja.
Ich durfte den da wahrscheinlich schon fast sehen.
Ja. aber ja, es ist halt diese viele typische Tropen, die man halt so als generell Film kennt, so Mann muss dann Frau und Kind retten und so. Und also das war dann halt so typisch. Was man halt dann kann man bekritteln, ist jetzt kein Punkt, wo ich mir denken würde, deswegen würde ich den schlechter bewerten, weil das ist halt einfach so, wie die Welt heutzutage ist so. Und auch damals extrem war so. Ja, ist ganz, ganz cool zum Anschauen. Macht jetzt nichts außergewöhnlich. Hat coole Figuren. Ja.
Ja, ich würde dem nichts hinzufügen.
Solide.
Außer den Hinweis, dann auch explizit an dich, aber auch an alle anderen. Da gibt es auch noch eine Fortsetzung von 28 Weeks Later. Mhm. Und auch wenn der so in der gesamten Review ein bisschen schlechter ankommt, ich muss sagen, ich fand die eigentlich beide ziemlich auf Augenhöhe. Also ich glaube, wenn dir der erste gefallen hat, dann schau dir den echt auch nochmal an, weil eigentlich ist es eine ziemlich coole Art, die Geschichte weiterzuerzählen.
Mhm.
Weil du halt nicht so dieses hast von, oh, die Fortsetzung ist dann direkt danach, sondern du springst halt wieder, also du springst wieder so in der Zeit. So.
Ja,
also
voll.
Durch dieses Setting halt irgendwie. Und ich fand den wirklich, ich mochte den tatsächlich sehr, sehr gerne. Und da kann man vielleicht auch schon mal vorgreifen, nämlich
aber kurz zu sagen, da bei 28 Weeks Later hat Alex Garland nichts mehr damit zu tun. Also er ist
weder Writer
noch Producer, noch Regisseur oder so.
Wo er dann aber wieder was mit zu tun hat, das ist ein kleiner Vorgriff, nämlich eins der Projekte, an denen er scheinbar in nächster Zeit arbeiten wird, nämlich dieses 28-Franchise soll eine neue, also soll weitergeführt werden mit einer Trilogie.
Mhm.
28 Years Later. Und auch mit einem anderen Cast. Danny Boyle soll da beim ersten Teil Regie führen, beim zweiten Nia Da Costa, die man ja auch aus dem Candyman Remake kennt. Und beim dritten ist die Regie noch nicht bekannt. Alex Garland soll in allen dreien scheinbar das Drehbuch schreiben.
Mhm.
Ja, damit geht es auf jeden Fall weiter. Also das Franchise soll fortgeführt werden.
Jo.
Und finde ich eigentlich auch ganz cool. Also ich finde, das kann ich mir gut vorstellen, dieses jetzt nochmal so 28 Jahre später, weil das dann auch wieder so ein interessanter Aspekt ist, warum es direkt eine Trilogie braucht. Keine Ahnung, was sie da vorhaben.
Ja, gerade beim Zombie-Film, da stelle ich mir das sehr schwierig vor, dass du eine Trilogie machst, von was das noch nicht erzählt worden ist. Weil es gibt schon so viele Zombie-Filme, gerade große Serien wie The Walking Dead. Ich glaube, Walking Dead hat alles ausgeschöpft, was du über Zombie-Filme machen kannst.
Ja, auf der anderen Seite hat Walking Dead ja jetzt auch gerade mehrere Spin-Offs und das neueste Spin-Off über dann explizit Rick Grimes, die Figur. Das sollte ursprünglich auch eine Trilogie fürs Kino werden.
Mhm.
Und das haben sie jetzt in eine sechsteilige Miniserie sozusagen adaptiert.
Okay, krass.
Und die soll halt richtig gut sein. Also das soll auch das Beste sein, was Walking Dead scheinbar je produziert hat.
Crazy.
Also es, ich glaube, man kann da schon Geschichten finden. Ja, mal gespannt, wie das da wird, aber das vielleicht schon mal dazu. Weiter ging es dann, 2007, fünf Jahre später, hat er wieder für Danny Boyle geschrieben.
Mhm.
Dieses Mal den Film Sunshine.
Um was geht's denn da, Dennis?
Da geht es auf jeden Fall darum, dass Cillian Murphy wieder die Hauptrolle spielt. Großartige Rolle. Und es geht um eine Welt, ich glaube, wir sind so irgendwie im Jahr 2047, 2057, irgendwie sowas. Ich meine, das war irgendwas mit 7 auf jeden Fall. Also in der nahen Zukunft. Und die Sonne ist dabei zu sterben. Die lässt nach. Demnach fallen extrem stark die Temperaturen auf der Erde. Es drohen arktische Temperaturen und es droht eine Eiszeit, die Menschheit ausrottet. Weswegen ein Raumschiff losfliegt mit mehreren Leuten, Icarus 2, und die haben eine, ich weiß nicht genau, was das ist, aber die haben auf jeden Fall irgendeine ganz, ganz, ganz crazy Bombe an Bord, mit der man die Sonne sozusagen plant, wieder anzufeuern.
Lol.
Also den Stern sozusagen nicht zum Versiegen zu bringen, sondern dort wieder dafür zu sorgen, dass der sozusagen nochmal loslodert. Die fliegen dann halt auf eine Mission, gehen Sonne durchs gesamte Universum. Und alles scheint ganz okay zu laufen, bis sie hinter einem Planeten, ich weiß gerade nicht mehr genau, welcher es war, auf jeden Fall das Signal der Icarus 1 finden. Ein Raumschiff, was aus ähnlichem Grund bereits 7 Jahre vorher losgeflogen ist und die Mission gescheitert ist, man den Kontakt verloren hat und das wieder auftaucht und dann beginnt ein, man kann schon fast sagen, Sci-Fi-Horror.
Oh, cool.
Ist cool gespielt, ist einfach, ich weiß nicht, so eine Mischung aus Alien ist so ein bisschen drin. Es ist einfach so dieses typische, ja gut, Solaris halt auch von Tarkovsky alleine, dadurch, dass es irgendwie mit Sonne geht.
Mhm.
Und coole Bilder, hat ein bisschen crazy Finale, aber irgendwie auch was ich eigentlich ganz gerne mochte. Und Ja, also ich finde den Film extrem underrated. Ich mag den sehr, sehr gerne. Ich finde, es ist einer der besten Sci-Fi-Filme in so eine Richtung. Mhm. Also wenn es um so, weiß ich nicht, Erde rottet aus und irgendwie mit Mission bricht auf, dann gesellt er sich zu den ganz, ganz Großen meiner Meinung nach dazu. Und auch mit diesem Sonne-Setting und was da so teilweise wieder mitgearbeitet wird, ist einfach mega interessant. Und es gibt einfach sehr coole Konzepte auch an Bord dieses Raumschiffs. Toll gespielt. Chris Evans spielt auch mit.
Ich mag das Poster voll gern.
Welches, zeig mal. Welches hast das du? Das
Letterboxd drin ist.
Ah, okay. Ja, gut. Ich hab bei Letterboxd ein anderes. Deswegen.
Auch cool.
Aber ja, die Poster sehen toll aus.
Oh, Benedict Wong mag ich auch gern.
Ist ein cooler Film. Kann ich sehr empfehlen.
Sehr cool.
Also, damit ging es dann weiter.
Und die Paloma Baeser, wenn ich das richtig ausspreche, spielt da auch mit dem Cast, ist die Frau von Alex Garland.
Ach, echt?
Ja.
Ah, das die Schauspielerin. Ich nicht.
Mhm. Die hat zum Beispiel auch in Sunburn mitgespielt, also nicht im Sunburn, was wir jetzt kennen, sondern am anderen Sunburn aus 1999.
Welchen Sunburn kennen wir denn?
Ah, Saltburn, hoppala.
Ich war nämlich gerade so, also.
Nein, vergesst es. Aber die spielt auch in ein paar Filme mit und ja.
Muss aber sagen, Sunburn wäre ein geiler Titel für einen Prequel zu Saltburn.
Also oder von After Sun.
After Sun.
Weil du hast jetzt erst einen Sunburn After und dann
Sun,
brauchst du die
After Sunburn, Sun. Saltburn, das ist eine Reihe.
Jetzt fährst du nach Saltburn, dann kriegst du einen Sunburn und dann
After
brauchst
Sun.
Du After Sun.
Ja. Und dann ist Sunshine. Weil dann bist du wieder, aber
das Sunshine. Sunshine müsste
ja
am Anfang
ja,
sein.
Das müsste eigentlich davor schon sein, stimmt. Also irgendwie geht's nicht auf, aber naja.
Na, die zwei Filme von Sunshine und Saltburn laufen parallel in der Zeit. Ja.
Von Christopher Nolan, soweit es um Zeit geht.
Genau.
Anyways. Danach ging es weiter wieder mit einer Writing-Arbeit. Dieses Mal von die Adaption von der Novelle Never Let Me Go von Kazuo Ishiguro.
Mhm.
Regie Mark Romanek, der sagt mir tatsächlich nichts. Außer, dass der hat das Beyoncé Lemonade-Ding gemacht.
Lol.
Sehe ich gerade. Crazy. Ja, das ist ein Film.
Es ist ein Film.
Hauptrollen Carey Mulligan, Keira Knightley und Andrew Garfield. Klingt erstmal krass. Richtig big. Hat auch in den Nebenrollen mit Charlotte Rampling und Sally Hawkins und Andrea Riseborough, Domhnall Gleeson. Also das ist ein richtiger stacked Cast eigentlich.
Mhm.
Ich weiß, tue mich bei dem ein bisschen schwer, wie viel man da verraten will. Weil basically geht es darum, dass man sieht, wie diese drei Leute als Kinder Freunde sind. Die leben gemeinsam in einer Art Schule, sage ich mal.
Mhm.
Und dann gibt es einen großen Zeitsprung und sie sind Erwachsene und müssen sich mit ihrer Kindheit auseinandersetzen. Es geht um natürlich auch ein bisschen um so ein Love Triangle und so ein Stuff. Das klingt jetzt alles erstmal nicht so außergewöhnlich. Das ist die Zusammenfassung, wie sie bei Letterboxd steht. Wenn man auf anderen Plattformen guckt, steht da schon ein bisschen mehr. Und das ist eigentlich auch eine Prämisse, die sehr früh kommt. Ich würde einfach sagen, ich verrate jetzt mal, weil ich habe das Gefühl, sonst guckt sich keine Person diesen Film an,
mhm,
weil es ein bisschen langweilig klingt. Aber es wird sehr früh klar, dass diese drei Kinder Klone sind, die dafür da sind, ein vorbestimmtes Leben zu leben und irgendwann, also die sind nur dafür geboren worden, in Anführungsstrichen, dass sie, wenn sie erwachsen sind, Organe spenden und sterben.
Wow.
Und die Menschen.
Das macht es unendlich cooler, diesen Film.
Es macht ihn schon irgendwie cooler.
Ja, vorher hat es so Normal People-Vibes, so
ja, ja.
Leute in der Schule und dann sind sie erwachsen so. Aber das ist ja ganz was anderes.
Das Setting ist mega geil. Also das Setting ist wirklich richtig cool und da sind auch echt interessante Aspekte bei. Der Film ist auch ganz gut, einfach weil das einfach durchzieht und sowas und der auch eine gewisse Qualität einfach hat. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde das ist so ein Film, der arbeitet das gar nicht aus. Also da wäre viel mehr Potenzial noch drin gewesen. Der bleibt irgendwie sehr unemotional. Also ich finde auch irgendwie, du kommst überhaupt nicht in die Figuren rein. Findet auch einfach keine so interessante Geschichte in diesem Setting.
Mhm.
Und das zieht den ein bisschen runter. Aber also Never Let Me Go kann man sich anschauen. Finde ich ehrlicherweise den schwächsten von seinen Writing-Filmen.
Mhm.
Und den letzten Film, den er dann geschrieben hat, bevor er selber angefangen hat, Regie zu führen, war dann nämlich auch auf den erwähnten Comicbüchern, die er anscheinend ja sehr mochte, Dread, Regie von Pete Davis, der basiert auf dem 2000 AD-Comic Judge Dread, wo wir in der Stadt Mega Metropolis oder irgendwie sowas sind, ich weiß nicht genau, wie die heißt, zumindest in der Zukunft, und es geht um so einen übelst crazy Juggernaut-Dude, gespielt von Carl Urban. Den sieht man auch nie ohne Helm. Der sieht einfach aus wie der übelste Tank. Und das ist halt so eine Welt, die ist, erinnert schon ein bisschen auch an Gotham. Also es ist sehr so, also futuristic Gotham, aber sehr dreckig, sehr gewalttätig, von Drogen versüfft und sehr dystopisch auch. Also wirklich ein tolles Setting. Merkt man aber auch einfach, dass es eine Comicwelt ist, weil einfach, ja, fühlt sich einfach sehr, sehr detailreich an. Und es ist eine neue Droge im Umlauf und da, die wird so ein bisschen verfolgt und unser Protagonist, dieser Dredd, bekommt eine neue, so ein bisschen so einen Sidekick an die Seite gestellt, gespielt von Olivia Thirlby. Und die beiden folgen einer Spur, einem Mordfall auch, einem sehr brutalen Mordfall, wie ich finde, und geraten in ein riesiges Hochhaus, ich glaube irgendwie 60 oder 70 Etagen. Und nachdem sie dann entdeckt werden und dort auch Fortschritte machen, wird dieses Hochhaus von einer Gang komplett verriegelt, sodass da niemand mehr rein und rauskommt.
Hey.
Die Person heißt Mama, mega geiler Name, gespielt von Lena Headey, die man ja auch aus Game of Thrones kennt. Großartig. Und ab dann beginnt eigentlich ein absolutes, blutig, brutales Sci-Fi-Action-Fest, das eher so an sowas wie The Raid erinnert. Also einfach Leute ballern sich und morden sich durch einen Hochhauskomplex durch. Ist übelst blutig, aber irgendwie auch cool. Also ich finde, er hat eine sehr coole weibliche Figur, die auch in Sachen Action mal richtig loslegen darf, was sehr selten sonst der Fall ist. Und er macht einfach Spaß. Also
sehr cool.
Nichts krass Außergewöhnliches, aber so ein richtig cooler Popcorn blutiger Film. Der würde heutzutage würde der von James Gunn gemacht werden und wäre dann wahrscheinlich ein bisschen weniger hart. Aber ja, das auf jeden Fall mit seinen ganzen, sag ich mal, Vorarbeiten, die er geleistet hat, bevor er dann gesagt hat, das ist mir alles nicht genug, die Filme sind nicht gut genug, es muss ein Level draufgesetzt werden. Ich persönlich muss auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Und dann ging es mit der Regie los. Und da darfst du ja gerne mal ein bisschen einführen, wenn du magst.
Gerne. Los geht's 2015 mit Ex Machina. Oder Machina. Machina. Wie ist das aussprechen?
Ich glaube, Ex Machina.
Ex Machina.
Ja.
Wie gesagt, da ist er schon Regieführer. In Ex Machina geht's Machina. Sorry.
Alles
ja.
gut. Ja. Du darfst gerne auch Ex Machina sagen.
Ja, ich lese es halt immer auf. Also, wenn du es halt liest das erste Mal, dann ist es halt irgendwie auf Deutsch so. Und
es sieht halt auch sehr aus wie Maschine irgendwie.
Genau, außer wenn du Deus Ex Machina sagst, dann kennst du halt das im Deutschen mit, wenn du es halt Deus Ex Machina aussprichst. So.
Das kenne ich auch im Deutschen so nicht.
Kennst du Deus Ex Machina nicht?
Ich kenne Deus Ex Machina, aber das spricht man im Deutschen meiner Meinung nach auch Deus Ex Machina aus.
Aber keine Ahnung.
Aber das, da drehe ich mir natürlich jetzt auch total den Strick.
Ich bemühe mich, Machina
zu sagen.
In dieser
China-Diskussion.
Ich bemühe mich, Machina zu sagen. So, auf jeden Fall. Cast. Donald Gleason.
Das sind auch alle, der hat auch, also da muss man auch mal sagen, das ist glaube ich zu selten betont worden, der hat einen so weirden Namen, weil was macht dieses Haar da? Also,
ist der Er ist irre, so ist Dublin. Donald Gleason spielt die Hauptrolle, er spielt nämlich Caleb, einen Programmierer, der irgendwie auf der größten Coding-Internet-Firma, was auch immer, das wird irgendwie nicht erwähnt, arbeitet und hat dort einen Wettbewerb gewonnen, dass er eine Woche zu so einem privaten Mountain Retreat fahren darf. Dort ist der CEO dieser Firma.
Elon Musk, Spaß.
Ha, Spaß. nein, dort ist der Nathan Bateman, auch lustiger.
Witzig,
Wahl.
Dass der Bateman heißt, habe ich gar nicht realisiert.
Ja,
also
wird auch nie angesprochen, glaube ich,
gut,
so groß.
Ja, gibt aber Sinn.
Ergibt viel Sinn, ja. Gespielt von Oscar Isaac. Und dort kriegt Caleb eine Aufgabe, und zwar soll mit einer Maschine interagieren, um diese zu lernen, was es heißt, ein Mensch zu sein. Ist die erste künstliche Intelligenz in dieser Form, die auch irgendwie conscious ist, also die auch einen Sinn von sich selbst hat. So.
Mhm.
Und nicht nur, weil man ihr sagt, hast du einen Sinn von dir selbst, sondern das wirklich auch entwickelt. Und dort passiert eben dieses Experiment und keiner weiß irgendwie so ganz, was so los ist und wo das hingeht.
Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster legen, weil ich mir nicht ganz sicher bin, aber ich glaube, das ist ja dann auch der Turing-Test.
Genau,
also der Test, bei dem du irgendwie mit einer künstlichen Intelligenz auf eine Art und Weise so interagierst, dass du nicht weißt, ob es ein Mensch oder eine künstliche Intelligenz ist.
Genau, also der Turing-Test basiert auf dem englischen Wissenschaftler Alex Turing, der den ersten Computer der Welt entwickelt hat und deswegen ist das so benannt, damit du halt eben mit wem interagierst und nicht weißt, ist es Mensch, ist es Maschine, ist es eine KI. Also,
oder ist es einfach AWA?
Oh ja, es ist einfach AWA. Auf jeden Fall ist es dieses, ist AWA, der Roboter, mit dem er interagiert, gespielt von Alicia Vikander. Und ja, großer Punkt in dem Film ist, der Roboter schaut gut aus. Deswegen wollen, wie wir vorher auch schon angesprochen haben, diese Männer auch mit dem Roboter schlafen. Gibt auch andere Roboter, mit denen geschlafen wird.
Obwohl das jetzt auch, also es ist jetzt auch nicht so, also es ist jetzt nicht das, ist jetzt kein
zentrale Thema. Aber dafür, dass es, dass du einen Roboter geschaffen hast, der menschlich ist, so, ist es ein zu großes Thema.
Ja, das stimmt schon. Obwohl man auch sagen muss, wenn man sich so die Figur von Oscar Isaac anguckt und sich überlegt, dass der diesen Roboter, wie der einen Roboter erschafft, finde ich, ist es jetzt nicht was man, wo man sich denkt, so, das entspricht nicht dem, was, wie es wahrscheinlich auch in der Realität wäre.
Ja, voll. Also halt diese ganzen Prototypen, die vor der AWA kommen, sind ja alles auch Sexroboter im Endeffekt.
Glorifizierte. Obwohl ich mir vorstellen könnte, so wie der auch charakterlich gezeichnet ist, ich könnte mir vorstellen, dass der so einen Roboter erstellt, der so aussieht wie er. Weißt du, so gottkomplexmäßig so ein bisschen.
Ja.
Aber ja.
Voll.
Ja, Ex Machina, also ich muss sagen, ich habe den, das ist der Film, glaube ich, der bei mir am längsten her ist, dass ich den gesehen habe. Ich habe den auch schon öfter gesehen. Ist ja auch ein Film, der, glaube ich, gerade so in TFM-Kreisen immer wieder auch aus verschiedenen Gründen ein bisschen auch problematisiert wird.
Mhm.
Gerade wegen dem, was du halt auch gemeint hast gerade. Irgendwie, ich mag den aber trotzdem.
Ich mag ihn auch.
Ich finde, der hat eine extrem dichte Stimmung so, also sehr spannend und man ist wirklich so, gerade wenn, ich finde auch die Architektur sieht einfach mega geil aus von diesem Gebäude, wo die
das
da sind.
Das ist richtig cool, weil es ist eigentlich so 99% von dem Film sind halt in diesem Gebäude drin, in diesem Haus von diesem CEO und das ist halt richtig, richtig atmosphärisch, weil es fühlt sich so ein bisschen zellenmäßig an, als ob du so im Gefängnis sitzen willst.
Weil es auch so super viel mit so Beton hat und sowas.
Ja, aber nicht nur von dieser, nicht nur aus der Sicht von einem Roboter, der jetzt so in diesem Haus geboren ist und da auch irgendwie nicht weg darf, sondern auch in der Sicht von alle anderen, die dort sind, weil die sind halt irgendwie in ihrem eigenen Gehirn, in ihrem eigenen Kopf gefangen so und können halt auch nicht aus.
Ich finde das Gebäude so ein bisschen von der Architektur, gibt mir das auch so ein bisschen Vibe wie die Architektur in dem Haus von Parasite. Also, weißt du, auch so dieses cleane
mit der Natur außen.
Ja, so ein bisschen mit der Natur außen. Dann hast du diese klare Betonlinien die ganze Zeit und sowas. Nur, dass das hier halt noch so ein bisschen mehr futuristic ist. Ja, Oscar Isaac spielt das großartig. Ist wirklich eine meiner Lieblingsrollen von ihm. Also ich finde, der strahlt sowas Geniales einfach in diesem, so vielseitig irgendwie und facettenreich in diesem Film aus.
Ja, genial, aber so unterschwellig gruselig.
Ja, so, wo man aber auch nie weiß, ob sich da irgendwas bewahrheiten wird.
Ja, er lächelt dich an und du weißt, er hat großes Potenzial, jetzt böse zu sein.
Ja.
Aber du weißt auch nicht, wann und wo und warum und wie.
Ja.
So.
Und Dominic Gleeson ist halt der perfekte Random Guy. Eigentlich.
Ja, er ist
also,
so ein typischer Programmierer halt.
Obwohl, ich muss sagen, ein typischer Programmierer hätte er, glaube ich, eine Brille. Also, die haben sie zumindest weggelassen.
Ja, voll.
Aber.
Ja, aber so Average IT Guy mit Average IT Guy Gedanken und auch sehr, sehr nachvollziehbar menschlich.
Ja. Und ich finde es ganz interessant, weil man hier irgendwie, ja, ich meine, er hat jetzt vorher auch natürlich schon Sunshine gemacht, der so sich mit Sci-Fi beschäftigt hat. Aber ich finde, so in Ex Machina merkt man auch das erste Mal so, Garland ist schon ein Regisseur, der auch ähnliche Sachen immer behandelt. Also ich finde, man erkennt eine sehr klare Linie durch seine Filme, zumindest durch viele seiner Filme durch. Und ich finde, das wird hier, werden schon sehr viele Motive aufgemacht, sehr viele Figurenkonstellationen, Themen, philosophische Fragen, die auch in späteren Filmen immer wieder kommen.
Muss ich aber auch sagen, ist er, glaube ich, vielleicht ein bisschen seiner Zeit voraus. Weil der Film ist halt 2015 und behandelt halt gerade diese Themen wie künstliche Intelligenz und AI, die halt jetzt seit einem Jahr Riesenthema sind und das davor halt schon Thema war, aber nicht so im großen Ausmaß im Volksmunde, in den Medien, im Journalismus.
Jetzt ärgere ich mich eigentlich, dass ich den nochmal gerewatcht habe. Weil ich glaube, gerade, weil du das gerade sagst, das stimmt natürlich voll. Mhm. Ich glaube, gerade mit dem jetzigen Wissen sind da einfach vielleicht nochmal interessante Aspekte rund um so AI auch drin.
Ja, ist vielleicht auch ein guter Ansatz für euch, vielleicht einmal den Film anzuschauen, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Ist auf jeden Fall sehr sehenswert. Hat
sogar
ganz eigene Ästhetik, finde ich.
Ja, und hat sogar einen Preis gewonnen bei den Oscars für die besten visuellen Effekte und hat eine Nominierung für Bestes Original Screenplay. Also lohnt sich gleich doppelt.
Ist sogar zu streamen, wenn Letterboxd mich nicht anlügt, auf Netflix aktuell und auf Prime.
Ja, auf Netflix. Auf Prime auch. Ja, also doppeltes Angebot.
Wahnsinn.
Bleiben wir bei Netflix und kommen zu Annihilation. seinen Nachfolgefilm, 3 Jahre später, 2018.
Ich glaube, das ist Annihilation.
Was habe ich gesagt?
Annihilation.
Annihilation. Annihilation. Ja, das H-I ist halbstumm.
Ja, es ist halt I-H-I.
Ja,
das ist
Annihilation. Auslöschung.
Genau.
Auslöschung. Basiert auf einem Roman mit dem gleichen Namen von Jeff Vandermeer. Da gibt es 3 Teile von. Das hier ist der erste Teil. Allerdings auch mehr abgeschlossen, denn Garland hat es nicht erlaubt, eine etwas freiere Adaption zu machen. Natalie Portman in der Hauptrolle. Und wir befinden uns in einer Welt und sind in einem Forschungsinstitut, sage ich mal. Und sie ist Biologin und ihr Mann ist ein Soldat, bei dem sie glaubt, dass er im Krieg ist. Und eines Tages, nachdem sie 1,5 Jahre lang nichts mehr von ihm gehört hat und schon gedacht hat, dass er oder sich sicher war, dass er verstorben ist, steht er wieder bei ihr zu Hause. Doch irgendwas ist nicht okay mit ihm. Irgendwas scheint nicht zu stimmen. Mhm. Es soll ins Krankenhaus gehen, doch dann werden sie überrumpelt, landen wieder in der Forschungsinstitution. Und sie erfährt von einem mysteriösen Ereignis, einem riesigen Schimmer, der wie ein Nebelwald über einer Region liegt, ausgehend von einem Leuchtturm.
Mhm.
Und alles, was in diese Region geht, ist nicht zurückgekehrt. Auch ihr Freund war da.
Jo.
Und er ist der Einzige, der zurückgekehrt ist, aber auch nicht mehr der Gleiche zu sein scheint. Und es geht eine Expedition los. 5 Frauen verschiedener Forschungsrichtungen. Ich glaube, eine ist sogar Soldatin.
Soldatin, eine Biologin, eine Chemikerin, glaube ich.
Ja, dann so noch die Leiterin und eine Ärztin oder sowas,
ich
irgendwie sowas.
Ja.
Machen sich auf in diesen Schimmer und dahinter befindet sich eine wirklich, wie ich finde, unfassbar faszinierende Welt, die ganz, ganz kreativ ist, wo wir eine Art Dystopie sehen, bei der die Natur irgendwie wieder einen deutlich größeren Raum einnimmt, die aber auch sowas hat von so einer, ja, so Sporen, Pilze, die alles übernehmen. Also es ist total crazy. Und ich habe den jetzt gerewatcht. Also ich kannte den schon. Und ich fand den so viel besser als beim ersten Mal.
Oh, cool.
Also ich fand beim ersten Mal, fand ich den so okay. Und jetzt beim Rewatch, finde ich, ist das meiner Meinung nach sogar mit Abstand sein bester Film.
Krass.
Du hast den ja, glaube ich.
Ich habe ihn vor längerer Zeit schon mal angeschaut, so lange her, dass ich noch keinen Letterboxd hatte. Also ich könnte euch gar nicht sagen, wann ich den angeschaut habe.
Okay, das also wahrscheinlich 2018, 2019 oder
irgendwie. Na, so lange ist es nicht her. Ich glaube, es war so 2020.
Okay, du hast so lange noch keinen Letterboxd.
2021, ja.
Tut uns leid, Letterboxd. Ich entschuldige mich dafür, dass wir Sabi nicht früher zu euch bekommen haben.
Ja, voll. Und ich finde, was mir im Kopf geblieben ist, weil ich habe ihn auch nicht gerewatcht, ist, dass er so schön einfach ausschaut.
Es sieht unfassbar
es
schön aus.
Es sieht so schön aus und es schaut dann nicht so nach Visual Effects aus, sondern es ist halt einfach so irgendwie.
Mhm.
Und so natürlich schön und so ein bisschen so Uncanny Valley ist schön. Also es ist jetzt so, man kennt es nicht, aber es schaut trotzdem voll schön aus und es ist irgendwie vertraut, weil es halt gut ausschaut und weil man irgendwie Natur und so, aber es ist halt trotzdem so ein bisschen Unbehagen dabei, weil es halt nicht ganz vertraut ist und halt man weiß nicht, was es ist. Man ist halt irgendwie surrounded von diesem Schimmer, obwohl du auch gar nicht weißt, ob der bösartig ist oder nicht und was der mit dir macht und so. Und einfach, dass der Bedrohung so schön ausschauen kann, weil in so normale Filme, wo irgendwie Sci-Fi vorkommt oder so, oder wenn da irgendwo ein Alien ist oder so, und dann 28 Days Later, dann schaut auch alles grausig und abfuckt aus. Aber da ist einfach die Bedrohung so schön und so holographisches Schimmern. Ich lieb's.
Ja, das ist so ein bisschen so wie Midsommar, bei dem ja auch man denkt, dass so ein Horrorfilm im Hellen nicht funktioniert.
Ja.
Und das ist hier irgendwie auch so das Gleiche irgendwie. Ich muss aber sagen, das soll gar nicht, das soll jetzt auch nicht zu sehr danach klingen, dass das hier alles nur hübsch ist.
Ja.
Der hat auch wirklich so 2, 3 Szenen, holy shit, die sind richtig verstörend.
Ja.
Also ich muss echt sagen, also gerade auch nachdem, ne, wir haben ja auch beide in unserem Bachelorstudium einiges zum Horror gemacht.
Mhm.
Und ich finde, gerade wenn man dadurch mal so mehr auch noch mal so ein Auge dafür bekommen hat, ist der wirklich, also der wird so viel besser.
Die kommen auch so unbeholfen. Die kommen so aus dem Nichts, finde ich.
Mhm.
Diese heftigen Sachen.
Ja, schon, finde ich auch. Also zumindest die 2 meiner Meinung nach gravierendsten, da wirst du tatsächlich sehr, sehr kalt erwischt. So.
Ja.
Also ja, falls ihr den auch vor längerer Zeit mal gesehen habt und vielleicht nicht die beste Erinnerung habt, Rewatch den unbedingt, der ist es wirklich, wirklich wert. Das ist ein Film, den man auf eine Stufe stellen muss mit so Filmen, wie gesagt, wie Midsommar, mit Hereditary, mit The Witch und was es da nicht sonst alles in den ja, Horrorfilm der letzten Jahre gab.
Ich würde gar nichts, also, weil wir haben jetzt so thematische Themen gar nicht angesprochen, aber ich würde da ehrlich gesagt auch gar nicht drauf eingehen wollen, weil sonst nimmt man zu viel
vorweg. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist halt bei ihm auch voll schwer. Also, ja, man könnte jetzt über die ganzen philosophischen Diskurse reden, aber das nimmt halt meistens 1:1 das Ende des Films weg.
Ja, voll.
Da kann man vielleicht einfach nur sagen, dass es halt bei ihm wirklich, ja, es geht halt viel immer um solche Themen auch wie, ja, einfach auch so.
Wo steht der Mensch in der Welt?
Ja, aber auch sowas wie Individualismus, wann, was für, ja, Entscheidungen kannst du treffen, wie prägst, also wie kommst du als Individuum irgendwie zum Vorschein? Und das alles irgendwie aber auch immer in so einem, wie du gerade gesagt hast, in so einem größeren Kontext ins Weltliche gerückt.
Jo.
Aber da jetzt irgendwie spezifischer darauf einzugehen, ist in den Film zumindest bisher ein bisschen schwierig.
Stimmt, ja.
2020 hat er dann eine Miniserie gemacht, und zwar Devs. 8 Folgen, im Schnitt 50 Minuten ungefähr. Hauptrolle Sonoya Mizuno, die auch schon in Ex Machina mitgespielt hat. Die hat auch in Annihilation mitgespielt.
Annihilation.
In Man. Das ist ein scheiß Wort. Und in Civil War auch. Also in, ehrlicherweise glaube ich, einfach allen Sachen, die Alex Garland gemacht hat als Regie. Und sie spielt hier die Hauptrolle. Und es ist ein, es ist ähnlich wie bei Ex Machina. Es ist ein, so ein übelstes Technik-AI-Labor. Und es geht darum, dass sie untersucht, was es mit dem Verschwinden ihres Freundes auf sich hat, der eines Tages in das oberste, in die oberste Abteilung befördert wird, nämlich Devs, die auch, also sie heißt auch Devs, und dort,
also Developer, ja.
Ja, es ist die Abkürzung für Developer. Es gibt auch noch einen witzigen Twist dabei, der eigentlich ganz cool ist und der aber super spät kommt, den ich auch nicht vorwegnehmen will. Und dem passiert was, man weiß auch sehr früh, was dem passiert, und sie lässt dann aber nicht locker und versucht halt immer mehr nachzuforschen, rutscht immer tiefer rein, merkt immer mehr, was die Geheimnisse dahinter sind und was es mit dieser Abteilung auf sich hat. Spielt auch eine sehr krasse Rolle in AI. Es geht um Themen wie, gibt es einen freien Willen oder ist alles, was passiert und passieren wird, bestimmbar? Kann man das alles ausrechnen? Was ist, wenn ein Computer das alles ausrechnen kann? Kann man die Vergangenheit sozusagen sichtbar machen? Der orientiert sich extrem stark an physischen und Experimenten, auch an echter Wissenschaft. Also das sind jetzt keine Sachen, die aus dem Nichts kommen, sondern alles Sachen, die in der Physik teilweise auch schon erforscht werden oder zumindest in der Theorie auch funktionieren würden. Natürlich macht er das dann auch ein bisschen freier. Und ich finde, das ist eine ganz weirde Serie, weil auf der einen Seite ist die mega interessant in diesen ganzen Themen im Hintergrund und hat da auch voll die Stärken. Auch die ganzen Sci-Fi-Sachen sind irgendwie voll cool, also sind auch mega coole Settings und sowas bei. Auf der anderen Seite sind die Figuren wirklich kaum zum Aushalten.
Okay.
Also sie als Protagonistin fühlt sich wirklich an wie eine Hülle. Also die hat, wenn nur negativ, also anstrengende Charaktereigenschaften, nervt irgendwie. Du kannst sie nicht nachvollziehen, du kommst emotional überhaupt nicht rein. Das gilt auch für eigentlich alle anderen Figuren. Ich finde vor allem bei den weiblichen Figuren ist das super eindimensional. Die einzige Figur, die irgendwie ziemlich cool ist, ist Nick Offerman, der sozusagen ein bisschen so den CEO spielt. Und der rettet das Schauspiel in der Serie irgendwie ein bisschen. Ich finde, das hat auch ein, zwei Plotholes, die man kaufen muss und auch folgt so sehr konstruierten Wegen teilweise, aber das hat so eine gewisse Grundqualität in diesen philosophischen Fragen, die das dann doch irgendwie gerade hinten raus doch noch ganz interessant machen. Also ich habe mich da echt ein bisschen durchgequält. Ab Folge 5 hat es mich dann auch mehr mitgerissen, sodass ich dann noch die letzten Folgen am Stück gesehen habe. Das Ende ist okay. Das ist nicht so gut, wie ich es mir erhofft hatte. Aber so overall ist es eine okaye Serie. Die kommt aber allerdings sehr, sehr gut an. Also viele lieben die.
Okay.
Also ja, wenn ihr so Sci-Fi-Stuff mögt, ist auch eine abgeschlossene Geschichte, kann das tatsächlich ganz interessant sein. Okay. Also ich glaube, man kann so nach 2-3 Folgen einschätzen, ob man es extrem geil findet oder ob man nicht so reinkommt.
Okay. Also die Poster schauen irgendwie ganz cool aus, irgendwie sehr eigen, sehr.
Das Poster sieht richtig geil aus.
Ex Machina-Stil-mäßig.
Ja, ich würde auch sagen, das ist mit Abstand der engste Verknüpfungspunkt. Also, ja.
Ja.
Womit ging es dann? Beim nächsten bin ich raus.
Weiter geht's mit Men, einem Film, war, glaube ich, einer der ersten Filme, die ich auf Letterboxd gelockt habe. Wahrscheinlich
haben wir
einer
gemeinsam
der ersten,
im Kino gesehen.
Ja, genau. Aber auch einer unserer ersten Kinobesuche gemeinsam. Ist schon sehr lange her.
Da war die Person, die dreimal Fotos gemacht hat mit Blitz.
Oh ja, Diebs. okay, Men von 2022. Es geht um Harper, die hat ihren Freund verloren und will sich jetzt irgendwie ein bisschen sammeln und ein bisschen arbeiten in Ruhe und will auf die wunderschöne englische Countryside und dort ein bisschen, ja, einfach zur Ruhe kommen, ein bisschen sich selber finden, einfach Self-Care betreiben. Und sie kommen in diesem Haus an und irgendwie passieren dann ein paar komische Dinge, so typisch horrorfilmmäßig eben. Sie sind in diesem kleinen Dorf und zuerst sind so kleinere Sachen wie ihr Handy funktioniert richtig und sie kann halt telefonieren und dann sind so komische kleine Kinder auf Friedhöfen und so.
Ich finde so, wenn man hört, so, es hat so Horrorzüge und das Erste, was nicht funktioniert, ist dein Handy, ist immer direkt ein richtig schlechtes Zeichen.
Ja, voll.
Also ich glaube, das passiert gefühlt in 60% der Horrorfilme, jetzt bei so einem realistischen Wert, passiert das wahrscheinlich recht früh, dass irgendwo, wenn du in einer neuen Region bist, dass einmal irgendwie deine Verbindung nicht mehr geht und nicht kommunizieren kannst.
Aber es sieht so aus, als würde sie wieder stalken. Und irgendwie steckt da dieses Dorf kein guter Ort dafür. Und sie fühlt sich auch in diesem Haus nicht mehr sicher und da kommen irgendwie alle bösen Gedankengefühle aus ihrem Leben auf einmal auf sie zu. Und das ist so die Handlung. Recht viel mehr kann man eigentlich eh nicht dazu sagen.
Ich würde noch eine Sache ergänzen, und zwar, weil das auch im Titel steckt, dass diese ganze Negativität natürlich ausgeht von männlichen Figuren.
Natürlich.
Die tatsächlich großartig verkörpert werden. Aber das ist auch ein sehr zentrales Thema. So.
Ja. Also es geht halt darum, dass sie von allen Seiten mit viel Sexismus konfrontiert wird und Misogynie und alles Mögliche, sei es jetzt der Priester in dieser Kirche, in diesem kleinen Ort, oder ob es ein kleiner Junge ist, der irgendwo spielt, oder der Typ an der Bar oder irgendwer oder der Vermieter, also es sind alle so. Und ich kann mich auch gar nicht erinnern, dass wir irgendwann eine andere Frau mal sehen dürfen überhaupt.
Also im Cast sind auf jeden Fall welche, also sie müssen irgendwann vorkommen.
Es gibt eine Polizistin, stimmt.
Ja,
aber
und
so
noch irgendeine
sehen,
andere. Riley heißt sie, aber ich weiß nicht, wer das ist.
Ich glaube, die, mit der sie telefoniert, oder?
Nee, weil dann dürfte man sie nur sehen und das müsste dann irgendwie, naja, keine Ahnung. Vielleicht auch vielleicht eine Rückblende oder sowas, weil es gibt ja auch eine Rückblende auf das Leben.
Ja, stimmt. Ich will nicht mehr spoilern, mir ist gerade eingefallen, wo die ist, aber
okay.
Das sage ich jetzt nicht.
Ist halt ein Film, ne?
Okay, ich muss dazu sagen, es ist wirklich, visuell macht es sehr gut. Das ist wie, es ist so ein britisches Midsommar vom Stil. Ich will das jetzt nicht irgendwie, dass es in den falschen Hals kommt, aber es ist ein Horrorfilm, der auch im Tageslicht funktioniert, in dieser sattgrünen englischen Waldregion, wo es halt viele Bäume und Wiesen gibt, aber sonst halt nichts und das Wetter ist scheiße. Und es ist halt grau, aber es ist trotzdem irgendwie so sattes Grün. Und da funktioniert halt Horror auch.
Also ich
so
muss sagen, generell, also visuell sieht der wirklich toll aus.
Natürlich, also keine Frage. Ja.
Würde ich sogar fast sagen, dass das mit Annihilation sein schönster Film ist.
Ich finde Annihilation noch viel schöner.
Ja, da ist einfach da ist noch mehr Kreativität.
Ja,
hinter.
Voll.
Aber trotzdem, ist der sieht wirklich toll aus und die Musik ist eigentlich auch ganz, also der hat ja auch eine gute Stimmung so immer wieder mal, oder will er zumindest haben. Und es ist mit Abstand der symbolischste Film von ihm, also der ist ja wirklich überschüttet mit Symbolen.
Komplett vollgepackt mit allen Filmen, also wahrscheinlich hat sich Alex Darling gedacht, er hat nicht umsonst Kunstgeschichte studiert, wir packen da jetzt alles rein, was wir finden, sei das irgendwelche Zeichnungen am Haus oder irgendwelche Sachen, die man im Wald findet oder auch Äpfelbäume und so, also es hört
ja
nicht auf.
Ganz viel halt auch so biblische Parallelen rund um das Paradies, Adam und Eva und sowas.
Jo.
Also da ist der auf jeden Fall sehr, sehr vollgeladen mit, aber genau das ist es irgendwie auch, ich finde der Film ist halt wahnsinnig vollgeladen, also da ist halt alles drin. Und am Ende will der dann irgendwie noch so einen Kniff machen, der dann irgendwie so auch so ein übergeordnetes Thema irgendwie beantworten will, was sich halt irgendwie um dieses Adam-Eva-Ding dreht und irgendwie Ehe oder Mann und Frau, wie sie zueinander stehen. Und das gerade gepaart mit der Rückblende, die der Film dann noch einbaut auf das Schicksal des Freundes, da fällt das dann einfach alles komplett in sich zusammen. So.
Ja, also es geht eigentlich darum, am kürzesten beschreiben kann man es eigentlich Trauma von Frauen geschrieben von einem Mann.
Ja,
also
und
es ist,
ehrlicherweise haben wir das auch in Devs, haben wir auch in Annihilation. Na gut, in Ex Machina noch nicht so, weil da ist die Zuvier-Figur nicht so relevant.
Ich finde, es ist halt da mit am prominentesten, weil das halt das Hauptthema ist, so Trauma, das halt Männer auslösen. So, es ist so, alle Männer sind gleich, so, was halt dieses Sprichwort angeht, das sind alle Männer, aber halt dann auf Extreme.
Ja.
Und so, dass er sagen, also Alex Garland will sich da irgendwie das selber so in ein anderes Licht positionieren, finde ich. Er macht zwar diese Frauenfiguren nicht immer so die coolsten, aber er ist self-aware, dass viele Männer scheiße sind und macht einen Film drüber und deswegen ist er ja anders.
Ja, ja.
Das hat den Vibe.
Ja, stimmt schon. Und da muss man, also okay, da hast du schon recht, also hier ist auf jeden Fall am präsentesten. Ich würde aber dann auch Devs noch dazu werfen, weil da ist es ähnlich präsent. Und ich finde auch ehrlicherweise, das sind halt schon auch seine beiden schwächsten Sachen, die er so gemacht hat.
Also, während ich den Film geschaut habe, war ich voller Fan von Man. Also, der war richtig cool, richtig thrilling. Er war coole Horror, richtig suspenseful, hat richtig cool Ausschnitt, spannend, alles Mögliche. Und wenn es halt dann, wie es aufgelöst wird, ist halt das Problem, weil es setzt halt diese ganze, diese philosophische Richtung oder diese theoretischen Sachen halt ein ganz anderes Licht und das ist halt kacke.
Ja, ich finde das irgendwie auch, das ist irgendwie ganz bezeichnend, weil wir sind beide, glaube ich, beide aus dem Film rausgegangen und waren eigentlich so irgendwie so auch, weil der auch am Ende ja noch so in so einem Pacing alles reinschmeißt, waren wir noch so überfordert, dass wir irgendwie so waren, ja, eigentlich war der ganz cool. Und dann weiß ich noch, dass wir dann noch darüber geredet haben. Wir sind, glaube ich, noch bei dem Rathaus auch auf dieses Instagram Versammlung hingesetzt, haben noch länger, wirklich lange über diesen Film diskutiert. Wir haben
sicher eine Stunde über diesen Film geredet.
Und es wurde immer schlimmer.
Ja, und am Anfang war man so, hey, geil, geiler Horrorfilm, richtig cool. Und dann war es so, Alter, was ist das für eine Scheiß-Message? Aber das mit Abstand am besten am Film, finde ich, ist die Jessie Buckley, die Hauptrolle spielt. Die spielt die Harper. Wirklich sehr cool. Tut mir leid, dass der Film so ein Ende genommen hat. Weil da wäre Potenzial da gewesen. So die Idee und so, das ist richtig cool und kreativ.
Bevor wir zu unserem nächsten Film kommen, ganz kurz zwei Sachen. Zum einen der Hinweis, ne, ihr könnt natürlich auch bei Instagram bei vielen Stellen auch noch mehrere Meinungen hören zu anderen Sachen.
Yes.
Nicht nur zu schlechten Filmen, vielleicht auch zu guten Filmen. Schaut da gerne vorbei, Filmjoker-Wien und gerne auch mal bei YouTube reinschauen. Da gibt es auch immer wieder zu ganz vielen verschiedenen Sachen coole Inhalte. Wie unter anderem, wie gesagt, demnächst die Challengers-Videokritik, damit ihr die nicht verpasst. Yes. Da heißen wir Filmjoker. Und die andere Sache, weil ich möchte gerne eigentlich mit Civil War enden, deswegen würde ich jetzt mal ganz unchronologisch ganz kurz vorgreifen, dass ein weiterer Film, an dem er arbeitet, nämlich so ein bisschen auf der Civil War, man hört es ja schon, Kriegsfilm-Thematik aufbaut, nämlich Warfare. Daher soll während des Irakskriegs 2007 spielen, mehr ist noch nicht bekannt. Es ist ein Cast bekannt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 aktuelle Darsteller sind bestätigt. Alle 13 sind männlich. Gut, kann man sagen, Irakkrieg, vielleicht ist es demnach bedingt, aber ich bin mal gespannt, ob da noch eine Frau dazukommt.
Und es wird ein Doppelregie-Team werden, wahrscheinlich.
Ja,
vielleicht.
Wobei, genau, mit Ray Mendoza, ich glaube, das ist sein Regiedebüt.
Ja, das Regiedebüt, das ist nämlich hauptsächlich ein Military Advisor für Film. Also der ist hauptsächlich Producer, der eben so Militär-Advice an Filme gibt. Und der war auch 16 Jahre Teil vom SEAL 5-Team.
Finde ich aber witzig, weil Garland explizit gesagt hat, dass er eigentlich keine Regiearbeiten jetzt mehr übernehmen will, weswegen er jetzt wieder mehr in Richtung Schreiben geht. Und dass er auch für den Film lediglich unterstützend bei der Regie dabei sein will, weil er, wie gesagt, eigentlich sich von Regiearbeiten erstmal wieder zurückziehen will. Und mehr auf andere Sachen fokussieren.
Eine der Rollen ist Charles Melton, dann aus May, December, den wir gesehen haben. So witzig, das war so ein funny Film.
Anyways, also dann werden wir eine Kriegsthematik, damit geht's weiter, aber wir können jetzt ja zu unserem letzten Part für heute kommen, nämlich seinem neuesten Film Civil War.
Yes.
Um was, vielleicht als Einstieg, worum geht es denn?
Es geht um eine Gruppe von Journalistinnen, die alle unterschiedliche Professionen ausüben. Zwei davon sind Fotografinnen. Ein Schriftsteller und ein anderer Schriftsteller, also zwei Schriftsteller und zwei Fotografinnen, machen sich auf einen Roadtrip, sage ich jetzt mal, durch das kriegszerrüttete Amerika. Es gibt mehrere Fronten an verschiedenen Gruppierungen, die irgendwie alle den Präsident stützen wollen. Und genau dahin will die Gruppe, sie wollen nach DC, sie wollen die letzten Momente des Präsidenten irgendwie mitverfolgen, der wahrscheinlich in naher Zukunft umgebracht wird. Dabei sehen wir alteingesessene Journalistinnen und vor allem seine Kriegsfotografin, die schon sehr viel mitgemacht hat, und auch eine junge Fotografin, die jetzt in diese Kriegsfotografie einsteigen will, mit dem Namen Jessie.
Gespielt von Katie Spaney, oder?
Katie Spaney, genau.
Das ist die auch, hat die bei
Priscilla,
ne?
Genau, okay, die hat auch die junge Priscilla Presley in Priscilla gespielt, so. Ja, genau.
Immer diese Filme, die auch einfach mittlerweile einfach nur noch die Person so benennen.
Ja, Wahnsinn.
Ätzend.
Oder was ist es? Es ist ein Civil War. Wow, danke. Auf jeden Fall folgen wir dieser Gruppe mit allen ihren Herausforderungen, was Krieg angeht, was so das Leben im Krieg angeht. Und ja, das ist so die Kurzzusammenfassung.
Das ist so ein, also ich kann schon mal vorweg sagen, das ist ein ganz crazy Film.
Ah, ja.
Also erstmal muss man sagen, es ist auf jeden Fall der ungewöhnlichste Film für Garland. Also wir haben mal nichts groß mit Sci-Fi. Klar, spielt irgendwie in so einer dystopischen Zukunft.
Ja.
Und so ein paar Sachen sind da irgendwie auch schon drin, aber trotzdem fühlt sich das mal wirklich an wie was Neues.
Es fühlt sich ja meist also so sehr realitätsnah irgendwie an. Also so, also jetzt nicht von was aktuell Realität ist bei uns oder so, aber so vom Feeling. So, ich sitze jetzt nicht da und quatsch mit einer AI, sondern bin so unter anderen Personen, die gleiche Profession haben wie ich, und wir müssen uns halt an eine Herausforderung stellen.
Ja, also ich meine, man kriegt ja auch überall auf der Welt gerade mit, dass überall so Krisenherde entstehen, überall kommt es zu Kriegen in einem Land. Ich meine, mit Blick auf Amerika ist ja, glaube ich, auch immer so die Sorge, je nachdem, was jetzt mit Trump und so ist, dass das immer mehr sich auseinanderrüttelt. Klar ist das eine absolute Überspitzung davon. Ja. Aber da ist, glaube ich, auch schon einiges drin an so Gedanken, die er wahrscheinlich irgendwie auch hat, bezogen auf die eigene politische Situation. Israel dann natürlich irgendwie auch.
Oder die Ukraine.
Was mich vielleicht dann erst an jemand interessieren würde, weil das was nur mit der reinen Erfahrung im Kino zu tun hat. Es gibt ja eine Szene, wo sie zu so einem, also wo sie schon auf ihrem Roadtrip sind und dann kriegen sie ja mit, dass es so einen so eine Belagerung irgendwie gibt rund um auch so ein Haus und da gehen sie hin. Hattest du da auch ein ganz stranges Sounddesign?
Nein.
Okay, weil sonst du hättest auf jeden Fall gewusst, was ich meine.
Okay.
Dann war nämlich, weil das hätte mich nämlich tatsächlich interessiert, weil wir haben beide im gleichen Saal gesehen, bei dem Artist. Nicht bei der gleichen Veranstaltung, Vorführung.
Ich bin leider krank geworden, jetzt haben wir es getrennt anschauen.
Und bei dieser Szene läuft Musik und diese Musik hatte für 6 Minuten unfassbar viele Störgeräusche. Also wirklich, wo die Musik immer wieder weg war und du hattest wirklich das Gefühl, wie als ob jemand an so einem DJ-Pult steht.
Oh.
Aber das hat irgendwie zu der Szene gepasst. Also deswegen, du hast auch gemerkt, dass alle im Saal mehr und mehr auf einmal, aber dadurch, dass das so lange ging, irgendwann dachten alle so, ja, ist das gerade das Sounddesign? Soll das sein? Weil das wirkt, das passt irgendwie. Oder passt das, oder ist das gerade irgendwie falsch?
Witzig.
Und dann haben auch Leute angefangen, sich umzudrehen, haben andere Leute gefragt und es war so eine weirde Stimmung. Ich habe das noch nie erlebt, weil auch ich saß dann war so, soll das gerade, muss irgendwer rausgehen und sagen, dass irgendwas mit der Box nicht stimmt, so. Und dann ging das nämlich so, das ging so 5 bis 10 Sekunden zu lang, weil dann auch noch ein Dialog kam und da war das auch noch so, aber dann kam so ein Szenenwechsel und dann war das mit dem Szenenwechsel auch weg.
Witzig.
Und da ist auch gerade schon jemand aufgestanden und wollte aus dem Saal rausgehen und das wahrscheinlich melden und der ist dann wieder so zurückgegangen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das...
Nein, das war bei mir war es nicht so. Ich habe trotzdem eine sehr interessante Kino-Experience gehabt irgendwie, weil ich war allein im Kino, ist auch mal ganz nett, also kann ich allen wärmstens empfehlen. Allein ins Kino gehen ist auch cool.
Ja, muss ich tatsächlich sagen, ich hatte da nicht so Bock drauf, aber ich fand es tatsächlich auch eigentlich ziemlich cool.
Ja, voll.
Also...
Ich werde im Artist wahrscheinlich einfach aufhören, also wenn Cineplex zuhört, werde ich nicht, aber einfach aufhören, Tickets zu kaufen, weil ich bin die letzten 5 Mal im Artist nicht kontrolliert worden.
Ich bin tatsächlich kontrolliert worden.
Oh wow, okay, ich nicht.
Ja.
Und ich habe aus Versehen ein Ticket für den Balkon gekauft, dann bin in der ersten Reihe im Balkon gesessen, war aber ganz alleine am Balkon. Das war richtig witzig.
Wie war die Sicht von oben so?
Gut, also ich glaube, man kann es eher machen, wenn man größer ist, weil ich habe die untersten paar Zentimeter vom Bildrand nicht gesehen, was jetzt nicht einschneidend war, was mir nicht abgegangen ist oder so, aber wenn man klein ist, sollte man vielleicht nicht in der ersten Reihe im Balkon sitzen, weil da ist das Glan davor. Aber ich mag das gerne, weil du kannst deine Füße so aufstellen auf die Wand und so. Und das war irgendwie ganz chillig, wenn ich so, hat sich angefühlt, als hätte ich einen ganzen Kinosaal alleine, weil ich die Leute unter mir überhaupt nicht wahrgenommen oder registriert oder gehört habe. Und im Balkon ist kein Access außer mir.
Das ja, okay, ist das ist schon cool.
Als hätte man einen Kinosaal für sich allein.
Das muss auch sein, dass das Publikum bei mir echt ziemlich cool war im Saal.
Außer nicht die Reihe ganz links hinten oben im Balkon buchen, weil da habe ich mal Batman angeschaut, den neuen mit Robert Pattinson. Und es sind 2 Boxen direkt in so einer kleinen Reihe, die ist nur 6 Sitze breit. Und wenn du da sitzt, dann hörst du nur Ambient Sound. Also ich habe bei Batman 0 Dialog gehört. Ich habe nur Autofahren gehört. Die ganze Zeit, so 2 Stunden lang.
Achso, das ist übrigens genauso, wenn du woanders sitzt.
Also. Ja, aber noch weniger, was bei Batman eh schon schwierig sitzt, wenn du wirklich bei die Ambient Sound Boxen sitzt. Anyway, zurück zu Civil War. Ich muss sagen, ich war überrascht vom Film. Also ich habe einen Trailer schon gesehen, aber da war schon sicher halbes Jahr her, dass ich den gesehen habe. Also ich weiß gar nicht mehr, wie der war. Und ich war positiv überrascht. weil ich mit nicht sehr viel Erwartungen reingegangen bin oder was der Film wird.
Ja, ich kann mir das auch bei dir vorstellen, weil ich weiß ja auch, dass du jetzt nicht so der Fan von so Action einfach nur bist. Und ich finde, der Trailer sah nämlich aus einfach wie 90 Minuten Belagerung von der Stadt und gibt und ab dafür. So. Voll.
Weil das war jetzt halt so Drama, es geht um die Personen, das Roadtrip-Feeling mit so Comic-Relief-Momenten und es war halt sehr viel, ein paar so Horror-Elemente, also so, nicht Horror, aber so gory irgendwie.
Mhm.
Also es ist wirklich erschreckend teilweise, was du gezeigt hast, nicht weil es einen Schreckmoment hat, sondern weil es erschreckend ist, so was passiert.
Er hält schon sehr brutal teilweise drauf.
Ja, sehr, sehr brutal. Und sehr spannend. Also gerade die letzte halbe, dreiviertel Stunde, die Zeit ist so schnell vergangen. Ich bin die ganze Zeit, ich bin literally so am Rand von meinem Sitz gesessen. Es war wirklich spannend, finde ich.
Ah, cool. Das freut mich aber. Also,
das war richtig. Und ich hab's auch machen können, weil ich alleine im Saal war.
Also. Ja, du hättest wahrscheinlich sogar einfach aufstehen können.
Ja, ich habe kurz überlegt, währenddessen, ob ich einfach pinkeln gehe. Und ja, das wollte ich dann nicht. Aber ja, voll. Also, ich war positiv überrascht, muss ich sagen.
Ja, das ist interessant, weil ich war negativ enttäuscht.
Das ist kacke.
Ja, also ich habe mir viel mehr erhofft. Ich muss sagen, ich finde, das war auch so bei mir phasenweise, weil ich dachte so auch stellenweise so, gerade auch die erste Szene, wenn du das erste Mal siehst, wie sie da bei so einer Demo irgendwo ist und dann kommt sie auch zu einer Explosion und sowas.
Ja.
Und wie da auch so Fotografie eingesetzt wird und wie dann in diesem Film auch dann teilweise so schwarz-weiß Bilder irgendwie eingebaut werden.
Mhm.
Das war sehr künstlerisch, das kannte ich so von Garland auch gar nicht. Und war da wirklich irgendwie, dass ich mir sagte so, oh cool, der probiert was. Dann ging das aber irgendwie los mit diesem Road-Movie. Und ab dann fand ich das irgendwie weird, weil das hat sich so angefühlt wie, du hättest gefühlt auch von der ersten Szene zur letzten springen können, aber in der Zwischenzeit baut er einfach so episodenhaft einfach so 7 Stationen ein, die irgendwie witzig findet und spielt da irgendwie irgendwelche Szenarien durch. Und irgendwie hat das für mich überhaupt nicht funktioniert. Da war ein Humor drin, den ich unfassbar deplatziert fand. Also ich habe den Comic-Relief-Momente gar nicht gefühlt, weil es mir auch einfach viel zu viele Figuren gab, die nur dafür dienten. Also ab irgendeinem Punkt kam einfach gefühlt, jede neue Figur war dafür irgendwie da, dass sie irgendwie witzig war. Die waren aber alle auf eine gleiche Art und Weise irgendwie, war da ihren Humor. Der Film, ich weiß nicht, also dieses Road-Movie-Ding hat für mich irgendwie nicht zum Anfang und zum Ende gepasst. Und ich fand, da war einfach gar keine Linie so richtig drin.
Ich finde das voll witzig, weil bei mir hat das voll funktioniert. Ich habe das gar nicht so registriert, dass das so episodisch und anhaltspunktemäßig abgelaufen ist. Für mich hat sich das sehr organisch angefühlt.
Ja, crazy, weil ich fand das, also gerade wenn die dann da irgendwo hinkommen, wo sie dann da, ich sag mal, Thema Scharfschützen, also da dachte ich wirklich so, also es hat mich unfassbar doll an sowas wie Zombieland erinnert. Und ich finde, das ist kein Film, den ich als Referenz sehen will, wenn ich so einen Film sehe.
Ich glaube,
so.
Ich habe auch in deiner Instagram-Kritik gelesen zu dem Film, dass du halt findest, dass es sehr unpolitisch ist.
Mhm.
Ich glaube, das will er aber auch, weil du es eher so
kritisiert. Ich habe ja auch, das ist ja das Ding, ich finde irgendwie, das habe ich glaube ich auch geschrieben, dass Garland für mich immer so beides ist. Das ist ganz weird irgendwie. Weil ich meine, der Film will will unpolitisch sein, weil sonst würde der sein Szenario nicht so aufziehen. Es geht halt ganz stark darum, niemand weiß mehr, wer für wen gefühlt kämpft.
Ja.
Und du sollst einfach so, weißt du, diese entgleiste Gesellschaft, die einfach im Krieg versandet und alle schaden sich gegenseitig und der will da nicht. Also eigentlich würde es keinen Sinn ergeben, da politisch sein zu wollen.
Voll, ja.
Aber ich finde, er ist dann irgendwie trotzdem extrem politisch, weil er ja sehr früh den Präsidenten als Negativen darstellt. Ich meine, damit beginnt der Film.
Ja.
Und danach wir halt in so, also wir werden ja so massiv in eine Seite reingesetzt, deren Ziel wir ja begleiten. Also wir wollen ja mit denen ihr Ziel erreichen.
Mhm.
Und ihr Ziel ist ja, also die stehen ja auf einer Seite.
Mhm.
Sie stehen auf der Seite, die gegen den Präsidenten ist. So. Und wir, also gerade dann auch dadurch, dass sie nicht nur Soldaten sind, die irgendwie einem Befehl folgen, sondern ja auch Journalistinnen, die das in irgendeiner Form freiwillig machen und die aus einer Eigenmotivation dem nachgehen.
Ja, weil sie ja in diesem Zeitpunkt nicht nur Journalisten sind, die so von außen auf ein Geschehen blicken, sondern auch Bürger von Amerika sind in dem Fall.
Ja, voll.
Und auch von dem Präsident irgendwie verlassen worden sind, weil der halt mit Airstrikes auf seine eigenen Zivilisten schießt.
So. Absolut, also würde ich genau sagen. Aber ich finde, genau das ist ja irgendwie ein Widerspruch. Also das passt ja eigentlich nicht dazu, wie der Film sich komplett aufzieht. Und ich finde irgendwie dadurch ist das so, ja, positionierst du dich ja gerade zu irgendwas oder positionierst du dich zu nichts? Was ist dein Punkt?
Ich finde es schon gut. Ich finde, es positioniert sich so, dass man halt nicht unbeteiligt bei so einer Situation sein kann. Du bist da Journalist und willst es halt so von außen beobachten, kannst du aber nicht, weil der Präsident auch auf dich schießen könnte, so mit seinen Airstrikes.
Ja, aber ich finde, das macht sich halt zu leicht, weil es einfach auch dadurch halt klar einer Seite die Schuld gibt.
Aber es ist ja nicht dadurch die Schuld. Wir wissen ja nicht, ob das nur... Wir wissen, dass der auf Zivilisten geschossen hat, ja. Aber wir wissen auch nicht, ob das jetzt aus welcher Sicht das kommt oder woher das kommt, ob das Feuer von der Western Front ist.
Aber
oder
da hat ja der Film auch, aber da hat ja der Film auch kein Interesse dran. Also er legt das ja nie, nahe, dass es da eine Perspektive gibt, die gut ist.
Irgendein Ziel müssen sie haben. So, im Film. Es muss irgendein Ziel geben. Und da ist halt ein Interview vom Präsidenten zu kriegen oder ein Foto von ihm zu machen, wenn ihn seit 14 Monaten keiner mehr gesehen hat.
Ja, aber dann hätte man wiederum das Ende anders machen können, um das Ganze komplexer zu gestalten und dem noch eine Ebene zu geben.
Ja, das stimmt schon.
Und das Ende ist, also ich hatte sogar am Ende einen Moment, ich will ihn jetzt nicht vorwegnehmen, weil das ein massiver Spoiler wäre, wo ich legit lachen musste, weil ich dachte, was ist das gerade? Also, ja, wo dann irgendwie in einer ganz weirden Situation noch ein Foto gemacht wird. Und wie das inszeniert ist und ich weiß nicht, das war alles so, da wird irgendwie auch so in dieses Fotografieren, was ja irgendwie dicht verbunden ist mit dem Filmemachen. Es geht ja darum, durch eine Kamera irgendwie was einzufangen. Und irgendwie hat das so eine Selbstbeweihräucherung gekriegt, auch wenn ich daran denke, dass er sich ja dann irgendwie auch wahrscheinlich als Filmemacher selber in so einer, ich zeig jetzt, also guck mal, ich hab's jetzt verstanden und ich zeig Amerika jetzt, wo sie hintreiben. Und irgendwie, das war mir einfach, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie teilweise wahnsinnig unreflektiert, auch im eigenen Film, in einem Film, der so reflektiert sein will. Das hat mich irgendwie massiv rausgerissen immer wieder.
Aber ich war irgendwie sehr into it. Also mir hat das nicht rausgerissen. Also ich war wirklich, ich habe ein sehr Gefühl, ich habe voll mitgefiebert, ich war richtig, also richtig spannend. Also ich finde da mit Abstand spannend.
Ja, safe,
von alle.
Auf jeden Fall.
Voll. Yeah. Also richtig, richtig spannend. Coole Action, coole Figuren, Dynamiken miteinander. Nicht alle, aber manche Figuren sind schon cool. Also ich mag die Jessie voll gern.
Also ich muss sagen, also die ist die Jüngere, oder?
Ja.
Ja, die hat, also ich finde tatsächlich, die rettet den Film.
Ja.
Weil ich finde, Kirsten Dunst in der Hauptrolle und ihre gesamte Figur ist eine Katastrophe.
Sie ist nur so ein bisschen depri, mies gelaunt.
Garlands Frauenfiguren kannst du, also ich finde, das kannst du fast als Schablone über seine Frauenfiguren rüberlegen. So, du hast halt auch gerade bei Nebenfiguren ist es, also bei Devs ist es gefühlt jede Frau, bei Men ist sie ist eigentlich den ganzen Film depressiv, bei Annihilation hast du in der Fünfergruppe, ich glaube drei oder vier, die auch eher den Charakter zukamen.
Ja, die gehen ja auch da in Annihilation alle damit rein, mit dem Gedanken, sie kommen wahrscheinlich nicht mehr raus.
Ja, stimmt schon irgendwie,
ja.
Aber ja, also irgendwie, ich weiß nicht, also ich muss aber auch sagen, ja, die Jessie war auf jeden Fall cool, aber es war auch ehrlicherweise eigentlich die einzige Figur von unserer Hauptrunde, die ich irgendwie
gut finde. Ich mochte den Journalist auch. Ich habe gerade seinen Namen vergessen. Wie heißt er denn? Der
auf dem Rücksitz die ganze Zeit saß oder vorne?
Der Jüngere, der Joel. Den mochte ich auch gern, Joel.
War das der Comic Relief?
Ja, kind of. Aber ich mochte ihn schon.
Ja, der hat mich an irgendwen erinnert. Der sah aus wie einen Plan B, wenn man Plan A nicht bekommt von irgendwem. Ich weiß nicht, ob es Oscar Isaac war, an den er mich erinnert hat oder an irgendwen anders, aber ich, keine Ahnung, weiß ich leider nicht mehr. Aber an irgendwen hatte, ich musste irgendwie die ganze Zeit dran denken, dass der irgendwem ähnlich sah.
Aber die Jessie, also die Kelly Spaney, die schaut so jung aus. Also die Schauspielerin ist 23 und die schaut aus wie 17. Das ist crazy. Ich finde, die schaut wirklich jung aus.
Oh ja, ich hätte jetzt auf 20, 21 irgendwie so getippt.
Ja, aber manche, ganz am Anfang, in der Anfangsszene, schaut sie aus wie 17. Am Ende schaut sie
ja,
ein bisschen älter aus.
Ja, doch, jetzt wo du es sagst. Ich glaube, das wird ja dann, glaube ich, auch sehr früh sogar einmal benannt, dass sie ja sogar schon älter sei. Ich glaube, wenn sie ja auch so heimlich sich dazugesellt, dann sagt sie irgendwie,
voll.
Also da wird das irgendwie einmal so thematisiert nach dem Motto, ich bin ja auch schon so älter. Oder dann sagt irgendwer, dass sie ist 23, sie kann eigene Entscheidungen treffen oder irgendwie sowas. Ja, also was ich sagen muss, ist, ich finde, der ist wirklich toll inszeniert.
Unrealistisches Ding ist, aus dem ganzen Film, in welcher Welt könnten Kalifornien und Texas eine Allianz gründen? Das sind so die zwei konträrsten Bundesstaaten, die du aus Amerika rauspicken kannst. So Kalifornien, denkst du so an Sunshine Beach und so aufgeschlossene neue Welt, so diese L.A. Hollywood-Stuff-People und dann halt Texas.
Ja, wahrscheinlich wollte er möglichst was Extremes haben, um das noch mehr zu betonen, wie krass diese Welt kaputt ist, damit es sogar dazu kommt.
Ja, so. Das war echt witzig.
Aber ja, also wie gesagt, ich finde den auf jeden Fall inszenatorisch top. Ich finde auch so die Action-Einlagen, also gerade auch, weil die halt eine gewisse Brutalität haben, die haben schon was. Ich finde auch irgendwie so, da ist ja auch ein spannender Gedanke bei, so diese Parallele zwischen Soldaten, die auf Menschen schießen und Journalisten, die Fotos schießen und dieses schießende Moment als etwas, was schadet, weil Patronen sollen den Gegner schaden, aber Fotos schaden halt auch. Da sind schon, finde ich, spannende Sachen bei. Ich finde aber auch da so ein bisschen, ist es mir dann zu sehr, ich fand es auch ein bisschen weird, wie gefühlt die gesamte Armee jegliche Journalisten auf dem Silbertablett die ganze Zeit trägt und also.
Das war krass. Also da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, wie? Weil egal wo sie sind, egal ob es ein kleiner Konflikt in irgendwelche Suburbs ist oder in irgendwelche Industriegebiete oder sonst irgendwo, diese Journalisten sind da, werden geschützt und sind auch immer mittendrin und fast keiner stört das irgendwie. Ich denke mal, wenn ich so im Bürgerkrieg wäre und Soldat wäre oder so, ich wäre so angepisst, wenn da vier Leute mir durch die Gegend oder drei Leute mir sich an mir festhalten und mir am Arsch kleben.
Na, wenn sie das mal machen würden. Die rennen ja auch die ganze Zeit irgendwo hin und du musst die ganze Zeit so sich da halt vorschmeißen. Nein, komm da weg. Geh da jetzt weg.
Ja, genau. Also du musst die ganze Zeit wie so kleine Babys aufpassen auf die. Und ich denke mal, kein normaler Soldat wird die da mitnehmen, so arg beschützen, weil die denken, es ist ja selber schuld, wenn du so blöd sonst reingehst. Und dann auch noch, dass sie nicht einfach angeschossen werden, weil die gehen ja teilweise einfach auf der Straße rum und dass sie auch nicht von irgendwem einfach so denken müssen, so, ja, das sind jetzt Menschen, wir morden gerade jeden, wir schießen jetzt auch die Presse.
Ja, und das war auch so ein Aspekt, auch wieder was, das hat mich tatsächlich auch wieder rausgerissen.
Da habe ich mir die ganze Zeit gedacht, wie?
Weil ich einfach auch, ich bin wütend auf die geworden. Also die haben mich wirklich abgefuckt, weil ich mir wirklich dachte so, ey, ihr schadet gerade euren ganzen Verbündeten irgendwie, weil ihr euch einfach so egoistisch und scheiße verhaltet. Ja. Weil ich finde das ist nämlich das Ding, ich finde, deren gesamtes Fotomotiv hat im Laufe des Films für mich so eine gewisse Egoismus-Komponente bekommen, dass du richtig das Gefühl hattest, so, die sind so gierig danach, irgendwie die geilsten zu sein und die Fotos zu machen.
Es sind auch Journalisten irgendwo, wenn die halt immer die größte Story kriegen wollen, oder?
Ja,
und
aber,
du musst auch einen gewissen Egozentrismus.
Aber darum ging es ja nicht. Das waren ja keine, das waren ja exakt Journalisten, die ja persönlich betroffen sind.
Ja.
So, das ist, ich weiß nicht, das sind irgendwie so.
Also du brauchst halt auch ein riesen Ego und dann, damit du halt überhaupt dich in so eine Position reinbringst auch. Also.
Ja.
Aber ich sehe schon, ich habe mich auch so gefühlt. Ich denke mir so, wie haben die das so lange überlebt?
Ja, keine Ahnung. Also ich muss vielleicht ein bisschen, wie gesagt, also ich hätte jetzt als nächstes mir auch gesagt, dass ich auch kein Fan von dem Soundtrack war, also von den Songs, weil mir das auch zu sehr, wie gesagt, so Zombieland-Feeling war.
Ich mochte die Songs. Ich habe mir gestern am Abend gedacht, ich habe ein gutes Zeichen vom Soundtrack, wenn ich dann daheim sitze und den Soundtrack-Playlist auf Spotify durchhauch.
Aber ich finde, das ist kein Film, bei dem man das machen sollte. Also ich finde irgendwie so vom Thema her, nicht jeder Film braucht das ja eigentlich. Also manche Filme.
Nein, jeder Film braucht das, aber mir ist positiv aufgefallen. Das meine ich.
Ja. Gut, bei mir lag es vielleicht auch daran, dass ich den Film ab irgendeinem Punkt in seinem Soundtrack irgendwie auch keine Chance mehr gegeben habe, weil die Box ja anscheinend im Artist kaputt war.
Ja.
Also.
Hat auch, ich finde auch sehr schöne Shots dabei. Also sauschöne Shots dabei.
Ja, also darüber müssen wir gar nicht reden.
Ja.
Auch einige Anspielungen. Also ich glaube, es gibt ja einmal diesen Helikopterflug vor der Sonne, der natürlich ganz stark angelehnt ist an Apocalypse Now. Da waren schon coole Sachen dabei. Und man muss einfach drüber reden, die Jesse Plemons-Szene, die komplette Szene ist
insane.
10 von 10. Also
die ganze Jesse Plemons-Szene ist, wow, ich habe schon voll vergessen, dass er in dem Film mitspielt.
Ja, also ich glaube, ich hatte durchgehend einen Puls von
krass.
200.
Hatte
und ich habe, glaube ich, nicht
Ende
einmal
auch,
geatmet.
Hatte ich am Ende auch voll. Ich habe irgendwann aufgehört zu atmen. Und ich habe wirklich so die Hand vom Mund, bin ich da gestanden und haben uns, ich war froh, dass ich alleine oben am Balkon war, das sind eigentlich, glaube ich, andere Leute
gemacht. Also es war auch ein Film, bei dem hinter mir saß eine Person, ich glaube, die ist während des Films dreimal so krass von dem Sitz aufgeschreckt, weil es ja auch öfter dann einfach sehr plötzlich einfach so krasse Schüsse gibt und sowas, im gesamten Film jetzt halt.
Ja.
Und die ist einfach die ganze Zeit, die war so schreckhaft, das war richtig witzig.
Ja, man muss sich auch an die Bilder mal gewöhnen, weil es wird wirklich sehr stark brutal auf diese Kriegsszene draufgehalten. Ja,
also wie ihr hört, es ist auf jeden Fall ein sehr ambivalenter Film.
Ja.
Ich meine, er kommt auch durchweg extrem gut an. Also, beziehungsweise ist es auch da ein bisschen. Also entweder kommt er wirklich richtig gut an und Leute sind so fast schon euphorisch begeistert davon. Oder es gibt auch ein paar mehr Stimmen, die dann eher so, ja, ich glaube auch ein bisschen ähnlichen Gründen wie die ich gerade gesagt habe, dann nicht so mit reinkommen. Ja. Also ich glaube auch da wieder, es ist ein Film, bei dem man wahrscheinlich irgendwie so nach 20, 25 Minuten merkt, ob man mit connectet oder nicht, weil du hast in den ersten 25 Minuten alles Relevante drin. Du hast die Figuren kennengelernt, du hast was vom Soundtrack erlebt, du siehst die tollen Bilder, du hast schon eine dramatische Situation und der Roadtrip mit dem Comic Relief Moment halt begonnen. Und wenn du da noch drin bist, dann ist, glaube ich, ein ganz gutes Zeichen.
Ja, ich finde, es ist halt, Alex Garland ist halt generell sehr ambivalent. Entweder holt voll ab oder macht es halt nicht so geil, wie zum Beispiel bei Devs oder Man oder so.
Ja, also ich glaube, ich meine, selbst bei sowas wie Ex Machina, das ja, glaube ich, die meisten von ihm kennen und auch der sehr beliebt ist, auch da gibt es ja gerade heutzutage auch einige kritische Stimmen. Ich würde jetzt sogar fast sagen, dass mittlerweile habe ich das Gefühl, dass von seinen Sachen, die er gemacht hat, Annihilation, so der im Durchschnitt der ist, mit dem die Leute am besten klarkommen.
Ja.
Weil selbst die, den ich so gut finde, haben jetzt nicht so ganz krasse Probleme mit dem.
Ja, voll.
Wie bei,
stimmt schon.
Dann teilweise, wie gesagt, wie bei Ex Machina oder sowas. Aber ja, ich finde es per se auf jeden Fall cool, dass er sich an was Neues herantraut. Und man muss auch sagen, für einen, in Anführungsstrichen, Kriegsfilm ist das schon was mal Neues und was sehr Eigenes so. Aber ja, ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, dass ich ihn als Regisseur per se gar nicht so gut finde. So, ich könnte mir auch vorstellen, dass selbst die Filme, die ich von ihm gut finde, dass selbst da auch mit einer anderen Regie und nur mit seinen Drehbüchern da trotzdem was Cooles bei rumgekommen wäre.
Ich muss sagen, ich bin generell, mag ich ja, aber es ist immer mal so ein bisschen so am Grain of Salt zu genießen, weil es eben so Sachen gibt, die, wo ich halt kein Fan bin. Gerade wenn du Men anschaust, überhaupt. Also, so viel Versprechen hat es dann am Ende voll in den Sand gesetzt. Und ist irgendwie sehr, weiß nicht, je länger du dann drüber nachdachst, desto schlechter werden die Filme, was eigentlich kein gutes Zeichen ist. Und auch, glaube ich, so von den Einzelpersonen, die wir jetzt so im Podcast rausgepickt haben, wenn ich es so vergleiche, letzter Regisseur, den wir behandelt haben, war Hirokazu Koreeda. Da werden die Filme mit der Zeit einfach immer nur besser. Und da ist es halt das Gegenteil. Und deswegen denke ich, dass es so interessant, dass wir Folge drüber gemacht haben, wenn der so ambivalent bei uns ankommt.
Naja, voll.
Aber prinzipiell so bin ich so bei 3,5 Sterne. Ist schon solide Arbeit, aber ich habe so meine Probleme mit die Filme.
Ja, ich wäre
so
auch so bei, ich wäre wahrscheinlich bei ihm insgesamt auch so, wenn ich es ausrechnen würde, wahrscheinlich auch bei 3,5, aber ich glaube, ich würde ihn sogar als Regisseur bei mir so 3 von 5 irgendwie einordnen.
Ja.
Ich finde, es ist ein cooler Regisseur. Ich muss auch sagen, ich finde, es ist ein großartiger Autor. Also ich glaube, ich mag ihn, glaube ich, deutlich lieber als Autor.
Wenn ich an ihn denke, dann sehe ich ihn auch mehr als Schriftsteller, als wir als Regisseur. Also das ist irgendwie so mein...
Ah, sorry, ich muss noch mal eine Sache aufmachen, weil das tatsächlich ein Punkt ist, den ich unbedingt ansprechen wollte.
Bitte.
Zu Civil War noch mal ganz kurz, zu meiner Kritik vielleicht auch dazu, weil das passt vielleicht auch zu diesem Autoren-Dasein, weil das auch da so ein Punkt ist. Nämlich, ich mag ihn eigentlich als Autor, aber ich habe das Gefühl, dass auch hier gerade in Sachen Drehbuch noch mehr drin gewesen wäre, weil ich finde, der Film hat so viel Potenzial in diesem Kriegsszenario irgendwie, gerade auch durch diese neutralere Perspektive, egal wie die ausgeprägt jetzt ist, sich irgendwie so für wirklich die menschlichen Höhen und die menschlichen Abgründe zu interessieren. Und ich finde, dass das nicht durchkommt. Also ich finde, dass er dem viel zu wenig beimisst und er schafft es meiner Meinung nach nicht so wirklich, interessante Figuren, interessante Fragen, interessante Nuancen oder auch sich für so die Menschlichkeit irgendwie zu interessieren und da Sachen auszuarbeiten. Da gibt es, wie gesagt, in Minimomenten in der Jesse Plemons-Szene, deswegen finde ich die halt auch die beste. Aber sowohl bei unseren gesamten Protagonistinnen gibt es da nahezu nichts, was du da irgendwo, wo da irgendwo mal was Interessantes drin ist, so wirklich, als bei einer komplett blass gebliebenen Gegenseite. So. Und das ist, glaube ich, das, was ich da am schadesten finde, gerade auch, wenn man jetzt guckt, wie du halt auch gesagt hast, dass man ja irgendwie auch natürlich direkt an sowas denkt wie Israel, Palästina und sowas. Oder halt auch auf die amerikanische Gesellschaft. Ich glaube, das sind so die beiden stärksten Referenzen. Da gibt es ja genug menschliche Geschichten, Gedanken, Wesenszüge, die man da reflektieren und einarbeiten könnte. Und das findet leider irgendwie meiner Meinung nach nicht so wirklich statt. Sondern eher so das Spektakel und das Aufzeigen, was für eine krasse Rolle die Kamera darin einnehmen kann.
Aber dann finde ich es voll interessant, dass sie so eher gegensätzlichere Meinung, also wir im Prinzip schon die gleiche, aber der Film ist halt anders angekommen bei uns. Würde es mich interessieren, wie der Film bei euch angekommen ist. Schreibt es uns gerne irgendwo.
Sehr schöne Überleitung.
In irgendwelche Kommentare oder auf Spotify irgendwo. Schreibt es uns auf jeden Fall, lasst es uns wissen. Und Ja.
Dürft uns auch bei Instagram schreiben.
Ihr dürft uns überall schreiben. Also wir sind um jeglichen Kontakt froh.
Der lohnt sich auf jeden Fall auch im Kino, muss man sagen.
Auf jeden Fall, ja.
Also, voll. Solange das Kino halt heil ist. Also sorry, Artis, was war da denn los? Ja. Also das kann ja wirklich gar nicht angehen.
Ja.
Also das war wirklich 6 Minuten kaputter
ich
Ton.
Im Artis, gerade wenn du in die Kellerseele bist, müffelt es auch immer ein bisschen.
Ah, das Problem hatte ich jetzt nicht. Ich muss echt
ich
sagen,
auch nicht, aber so
ich mochte
normalerweise
das Kino.
In einem kleineren Saal, der so ein bisschen im Keller ist, da müffelt es immer ein bisschen.
Ach, dieser und mit dem Mondgestein irgendwie.
Mit dem Mondgestein und der dünne, in dem wir Ex gesehen haben. Das stinkt auch.
Ja, ja. Also ich hatte früher ein schlechteres Bild vom Artis, weil ich da auch meine einfach einen sehr schlechten Samen irgendwann hatte. Aber ich muss sagen, so in letzter Zeit, mehr und mehr mag ich das Kino eigentlich ganz gerne.
Ja, voll.
Weil das Publikum eigentlich auch mal ganz cool. Also ich finde, das Publikum ist da
sehr,
sehr, sehr gechillt.
Im Vergleich für Cineplex sind die so sehr gechillt, weil es halt auch ein nur englischsprachiges Kino ist. So.
Ja, also.
Ja, schreibt uns, lasst uns wissen, bewertet gerne den Podcast auf Spotify. Wir hören uns, sehen uns und schreiben uns auf Instagram und YouTube und Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
Ich glaube nicht, dass wir uns bei Apple schreiben, weil ich glaube, niemand von uns meldet sich da an und würde da irgendwas.
Ja, nein, aber Soundcloud oder so auf jeden Fall.
Safe.
Okay, wir hören uns. Ich wünsche euch einen wunderschönen restlichen April und startenden Mai und bye-bye.
Bye.